Andi, dieser Film hat 119 Minuten.
Ja. Und?
Wie viele Minuten haben wir jetzt bisher besprochen von diesem Film?
Das kann ich nachgucken. Moment, Moment, das gucke ich nach.
Ich kann es dir auch sagen, überschlagen sind es 30, ja. Wie
Ja.
viele Stunden haben wir mittlerweile miteinander geredet über diesen Film?
Noch zu wenige, merke ich. Also, Sebastian, ich will sofort hier in diesem Cold Open, bevor wir noch Musik hören, ne? Und ich will wirklich sofort ehrlich zu dir sein.
Ja.
Ich hatte vor, mit der heutigen Vorbereitung diesen Film zu beenden. Ich hatte es vor.
Ich höre so viele Präterita also eigentlich nur
Ja.
eins, aber es ist das Zählende.
Ja, es ist das halt. Ich hatte es wirklich vor und dann, ja, ich habe zum Beispiel am Anfang mal kurz so, ja, was ist denn eigentlich im Jahr 1986 passiert? Weil ich meine, da landen wir ja jetzt und sowas, ne? Und dann sind die irgendwo rumgelaufen und plötzlich wurde eine Zeitung eingeblendet und all diese Probleme kamen so. Das heißt, also ich möchte ehrlich zu dir sein.
Ja.
Und ich möchte ehrlich zu euch sein, liebe HörerInnen. Also ihr könnt auch jetzt schon quasi abschalten. Wenn wir mit diesem Podcast hier fertig sind, sind wir bei Minute 40.
Gott. Du willst einfach verhindern, dass wir zu Star Trek 5 kommen, glaube ich. Ich glaube, das ist
Nein.
dein geheimer Plan.
Nein, nein, es ist wirklich, es ist noch nicht mal gewollt. Ich will diesen Film auch irgendwann beenden hier. Aber es macht einfach unfassbar Spaß, weil. Ah, ich muss dir da gleich noch mehr drüber sagen, wie viel Spaß es an vielen Stellen macht. Ja.
So, den großen Spaß, den starten wir jetzt. Ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß. Teil 4
Huhu!
von Star Trek 4. Ist das verrückt?
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur vierten Folge. Ich weiß, es ist wirklich eine Farce. Zur vierten Folge. Ja, gut, wir ziehen das jetzt durch, ne?
Ja.
Zur vierten Folge zu Star Trek 4, Voyage Home oder Rettet die Wale oder wie der Film auch immer heißt. Ich kann mich nicht mehr an den Film erinnern. Auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag, ich weiß nur noch, dass es um eine primitive und argwöhnische Spezies gehen wird.
Die Menschen meinst du?
Es sind auf jeden Fall nicht
Red Alarm, Red
die hier,
Alarm, Red
was man ja denken
Alarm, Red
könnte.
Das wären die
Red
Pucklets.
Alarm, Red Alarm.
Nein, genau. Wir kommen auch gleich in Medias Res. Es ist tatsächlich, ich habe das mittlerweile das Gefühl, das ist unser Opus Maximus hier, was wir
Ja.
hier vorlegen werden.
Tatsächlich, also
Dieses.
du willst quasi das übertreffen, was wir in Star Trek Picard in den letzten Folgen gemacht haben, ja. Also du willst dir jetzt dein eigenes Denkmal setzen hier, ja.
Ja, irgendwie schon, irgendwie schon. Also ich bin mittlerweile auf diesem Level, weil ich auch das Gefühl habe, dass immer wieder was Neues kommt, was ich unbedingt besprechen möchte. Aber vielleicht gehen wir dann deswegen nochmal kurz. Also ich möchte kurz zurückschauen.
Ja.
2 Monate ist es her, dass wir die letzte Star Trek 4 Folge gemacht haben.
Das ist unfassbar.
Dazwischen kam, also für alle Leute, die jetzt nur unsere Folgen hier hören,
Ja.
wir sind kurz weg gewesen, weil wir Lower Decks besprechen mussten. Jetzt sind wir aber wieder da. Und das
Hi.
ist überhaupt kein Pro Hallo. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir können dann einfach wieder andocken. Ich werde gleich einen kurzen Anknüpfungspunkt setzen. Das heißt aber auch, dass wir uns jetzt auf das Feedback beziehen, was ihr vor 2 Monaten gegeben habt. Da müssen wir mal ganz kurz reingucken.
Oh Gott, das ist tricky.
Okay. Also,
ich versuche mich mal in diesen Zustand hineinzuversetzen.
Vor zwei Monaten.
Vielleicht müssen wir gerade noch sagen, wir haben ja einen relativ sauberen Cut beim letzten Mal gemacht, ne?
Ja.
Nur um euch mal vielleicht auch wieder reinzuholen, weil es ist ja auch für euch sind ja zwei Monate vergangen, möglicherweise, wenn ihr das gerade nicht am Stück hört, ja. Wir sind relativ sauber rausgegangen mit dem Slingshot, ne? Und genau. Der Reise in die Vergangenheit. Das heißt, im Prinzip wird der Film jetzt eh ein anderer. Bis dahin war es ein Science-Fiction-Film.
Genau. Und wir sind jetzt im Jahr 1986 angekommen. Also das ist der Punkt. Wir haben gerade noch diese psychedelischen Bilder gesehen von irgendwelchen Statuen, die sich verformen und die Köpfe unserer Crew haben.
Aber das ziemlich war das nice, Letzte, ne? Aber so, also ja, richtig, genau. Richtig, also Hochleistungsrechenpower haben wir da gesehen. Ne? Die waren gerendert. Also das war wahrscheinlich richtig the shit.
Ja, aber das ist auch wirklich so ein Ding, was man Mitte der 80er gut machen kann. Das ist irgendwie so, da hatten auch viele Bands ihre Psychedelic-Phase, so Ende der 70er bis Mitte der 80er so.
Ja.
Und das war irgendwie auch das war die ganz leichte Psychedelic-Phase von Star Trek 4. Star Trek insgesamt hatte ja schon seine Psychedelic-Phase, das war Star Trek 1.
Aber, das war eine sehr lange Psychedelic-Phase. Ja.
Genau. Aber genau, ich wollte noch mal gerade ins Feedback zur letzten Folge gucken, denn also um mal zurückzublicken, ne, das war so die Folge, wo uns zum Beispiel Viserys Sisko geschrieben hat, ob wir bitte einen House of Dragons Podcast machen können mit 5 Stunden pro Episode.
Ja, ist eine schöne Idee, aber House of Dragons ist, glaube ich, mittlerweile durch, ne?
Ja, genau, das ist schon wieder vorbei alles.
Es ist schon wieder vorbei, es ist ja eine Antwort drunter. Das ist der andere Andreas, der geantwortet hat, das war es nicht du. Ich hatte kurz Angst, dass du zugesagt hast, aber
nein.
Genau, wir haben zu viel zu tun. Habt ihr das mitbekommen? Wir haben zu viel zu tun. Ja, das ist.
Wir haben einfach zu viel zu tun. Aber wir kriegen viel Lob in diesem Feedback. Die Bisserwässerin zum Beispiel sagt uns: Hey, toll, ihr seid 15 Minuten weitergekommen.
Das war beim letzten Mal.
Genau, genau. Und dann sagt sie noch: Ja, ich finde das alles toll und ihr überfordert mich total mit dem Physikteil oder sowas. Kein Problem, Leute. Diesmal kommt ein Chemieteil. nur so viel. Ne? So.
Ja.
Und dann gibt's noch so ein paar Verbesserungssätze, das ist natürlich super. Zum Beispiel, wenn Tanja sich ins Feedback verirrt, dann gibt es immer auf jeden Fall Verbesserungen.
Ja, das ist auch richtig und wichtig. Da lernen wir noch vieles bei, ja.
Genau, zum Beispiel, dass Warp 10 nach der aktuellen Warp-Skala tatsächlich unendliche Geschwindigkeit hieße.
Ja.
In TOS man aber noch eine andere Skala benutzt hat. Wir hatten da in der letzten Folge drüber gesprochen, was denn eigentlich Warp 10 in TOS und auf der anderen Seite in Voyager, glaube ich,
genau, weil ich glaube, ich habe die kühne Theorie aufgestellt, dass da auch Geschwindigkeiten jenseits der 10 geflogen worden sind, aber das wäre ja nach Tanjas Aussage völliger Quatsch und das ist es vermutlich auch.
Ja, aber sie sagt ja, in TOS hat man eine andere Skala benutzt und dann gab es eine Warp-Faktor-Reform quasi. So. Es gab auch neue Grafiken und sowas, ne? Also alles neu.
Ja, ein Imagewandel des Warp-Faktors. Ja.
Genau. Und das Omega-Molekül, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, das hat gar nichts damit zu tun. Das heißt, wir können das mal wieder abhaken. Ja, zu diesen ganzen physikalischen Sachen, die wir beim letzten Mal erzählt haben mit dem Swing-By-Manöver, da gibt es so ein paar Korrekturen in unserem Blog. Da könnt ihr einfach mal nachlesen.
Ja. Da hast du aber auch, also da hast du sehr ausführlich, ich fand es mega spannend, ja. Da hast du aber auch sehr viele spannende Dinge zu erzählt, die möglicherweise nicht alle richtig gewesen sind. Nein, nicht richtig, ist vielleicht nicht
ungenau,
genau, kann man sagen. Korrekt wäre wahrscheinlich das richtige Wort, ja.
Genau. Und zuletzt vielleicht auch nochmal Christina mit reinholen. Die hat uns nämlich geschrieben, dass im Finnischen der Star Trek 4 ja mehrere Titel hat.
Ja, das fand ich ziemlich spannend tatsächlich, ja.
Kochin Palu und Aika Matka.
Ja.
So. Kochin Palu ist der üblicherweise verwendete Titel, Aika Matka eine Alternative. Und es gibt natürlich noch den englischen Originaltitel, auch in Finnland.
Mhm. Wir haben darüber gesprochen, warum der auf Deutsch so anders heißt als auf Englisch. Ne? Also da kam Star Trek nicht drin vor. War das so?
Es kommt vor, aber er heißt halt The Voyage, Zurück in die Vergangenheit, Star Trek 4. Und
also, nicht genau, Star Trek 4, so, Zurück in die Vergangenheit. So rum war es, genau. Damit das Andocken an Zurück in die Zukunft einfach möglich war.
Genau. Christinas Finnisch-Kenntnisse sind aber auch schon an der Grenze. Sie weiß nicht genau, warum dieser zweite Titel entstanden ist. Dieses Aika Matka.
Ja.
Und auch der finnische Wikipedia-Artikel ist offensichtlich nur sehr, sehr kurz. Das heißt, vielleicht kann jemand, der etwas besser Finnisch kann oder Suomi, wie der geneigte Finne sagt, Vielleicht kann da uns jemand noch ein bisschen mehr aufklären irgendwie
ja.
in diesen was, was, Kommentaren.
Ja. Absolut, ja, ja, ich wäre interessiert.
Genau, ansonsten gibt es noch ein paar Leute, die Teil 4 fordern und hey, hier ist er schon. Woo!
Ja, wenige Wochen später und ein paar Lower Decks Folgen später sind wir schon wieder da. Und auch kurz nach unserem 4000. Geburtstag, ich bin immer noch so ein bisschen high, aber high passt ja auch ganz gut zur Wahl.
Nicht so schlecht. Wow.
Ist gerade so entstanden. Ich war auch also kurz was beeindruckt.
Was da alles für Wortfolgen aus deinem Mund purzeln. Ja. Ich bin ganz entzückt, möchte ich sagen.
Ja, ich bin eher überrascht. Schön, ja. Aber danke, dass du das tatsächlich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was da so in dem Feedback passiert ist. Aber völlig zu Recht hast du das jetzt nochmal ausgekramt, ja.
So, deswegen, aber jetzt gehen wir ins Jahr 1986. Sebastian, was hast du im Jahr 1986 gemacht?
Oh Gott, dann muss ich rechnen nach 86.
Ich kann schon mal sagen, ich habe noch in Windeln geschissen, ich war 2.
Ich war auf der Grundschule.
Ja, oh ja.
Ja, oder?
Rechnen schöne rechnen. Zeit, doch, erinnerst du dich gut?
Wir waren ja auf der gleichen Grundschule, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja, ich habe sehr warme Erinnerungen an meine Klassenlehrerin, Frau Merks, viel Grüße an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, was die noch so macht, das ist ja schon ein paar Tage her. Und hab eigentlich ganz gute Erinnerungen an diesen Teil meiner schulischen Ausbildung. Aber allerdings auch nicht so richtig viele. Wir hatten einen schönen Schulhof.
Das geht mir aber auch ähnlich. Ich kann mich an meine Grundschulzeit gar nicht mehr erinnern. Aber also die war ja auch Bilder wesentlich später.
Ja.
Die war ja quasi nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.
Ja, ja, genau. Das war eine ganz andere Zeit, in der also das gleiche Schule, aber ganz anderes System im Prinzip.
Ja, genau. Auch politisch.
Auch politisch.
Aber apropos politisch, kannst du dich an irgendwas erinnern, was im Jahr 1986 passiert ist?
Boah, 86, nee, also du hast mich schon mal irgendwie, also keine Ahnung, du hast mich letztens schon mal, also haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen im letzten Teil? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon mal irgendwie so gemutmaßt, ist es 86, 87 war glaube ich Tschernobyl, ne?
Nee, das war auch 86.
Das war auch 86, also, tatsächlich, okay.
Das ist vielleicht das größte, im Endeffekt, politische Ereignis, könnte man sagen, zumindest in der Kraft, die es danach entwickelt hat, ne? Der 26. April 1986 in der Ukraine, in der heutigen Ukraine, in Tschernobyl, explodiert eben ein Block eines Atomkraftwerks und das hat dann sehr, sehr große Auswirkungen auch auf die grundsätzliche Atomdebatte, zu der wir heute noch relativ viel kommen werden, ehrlich gesagt.
Ja, es gibt ja auch viele aktuelle Entwicklungen, die wir da auch gerne mit einfließen lassen können. Dann rede ich jetzt nicht nur über die deutsche Energiepolitik, aber es ist natürlich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen für alle, die da irgendwie nur so halbwegs den flüssigen Zustand verlassen haben, weil ich kann mich schon noch daran erinnern, dass für mich als kleiner Sebastian Auswirkungen hatte, insofern als dass wir zum Beispiel nicht mehr die Spielplätze besuchen durften für eine Weile.
Ja, also ich durfte auch nicht mehr in den Sandkasten, das weiß ich noch.
Genau.
Beziehungsweise das hat mir meine Mutter nachher erzählt, dass ich nicht mehr in den Sandkasten durfte.
Genau, und so Sachen wie Champignons wurden nicht mehr gegessen und so. Ne? Also das war schon irgendwie krass. Ne? Das ist halt klar, jetzt wo wir diesen bescheuerten Angriffskrieg in der Ukraine haben, fühlt sich das sehr nah an. Tschernobyl hat sich damals irgendwie sehr weit weg angefühlt dass man die Auswirkungen hier spürt. So, ne? Und es war ich glaube auch die größte Katastrophe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie Fukushima da einzusortieren ist, aber ich glaube, da ist einfach nicht so viel Radioaktivität ausgetreten wie damals in Tschernobyl.
Das kann ich gar nicht beurteilen, aber ich weiß auch nicht genau, wie es mit der Reisefreiheit in die UdSSR aussah, weil vielleicht ist die Ukraine uns auch grundsätzlich in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt oder in den letzten 2 Jahrzehnten oder 3 Jahrzehnten näher gerückt, weil wir einfach auch da hinreisen konnten.
Ne? Also
ich kenne viele Leute, die schon in Kiew waren, mal so ein bisschen da irgendwie ein bisschen gefeiert haben oder sowas. Das ist ja auch wirklich eine Partymetropole, ne? Zumindest gewesen. Ich hoffe, das wird sie bald schnell wieder.
Ja, das hoffe ich auch. Also im Moment haben sie ja eher so große Stromprobleme und Versorgungsprobleme und all solche Dinge. Aber ich hoffe auch sehr, dass man da wieder irgendwann und hoffentlich bald auch wieder hinkommen kann.
Also ich hoffe das jetzt nicht für uns, dass wir da wieder Party machen können, aber ich hoffe, also
für alle, die Party machen wollen,
es ist ein gutes Zeichen, wenn man in einer Stadt Party machen kann.
Genau. Also, ne, Punkt. Genau, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Natürlich ist die Ukraine uns näher gekommen, also auch politisch näher gekommen, was ja auch einer der Gründe für diesen Krieg sein könnte. Und also das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr aus erster Hand, aber ich meine mich aus einer Doku über diesen ganzen Tschernobyl-Vorfall erinnern zu können, dass da auch lange Zeit eine schwierigste Informationspolitik geherrscht hat. Also was genau passiert ist da, wurde nicht so richtig transportiert und auch was da an Gegenmaßnahmen unternommen wurde. Und dann ist ja auch erst, glaube ich, später klar geworden, dass sie da ja auch wirklich Leute in den Tod geschickt haben, um da noch irgendwie zu versuchen, Gegenmaßnahmen und diesen Betonsarkophag da drauf zu kippen und so, das haben ja nicht wenig Leute mit dem Leben bezahlt, dann auch mehrere Jahre oder Jahrzehnte später. Und das sind also Dinge, das hat man irgendwie alles so mit und mit erfahren. Also das war schon eine ziemlich krasse Nummer.
Ich habe da tatsächlich keine Doku drüber gesehen, sondern nur eben diese Fiktionalisierung in der Serie Tschernobyl von HBO.
Ja, die habe ich nicht gesehen, aber da sprechen viele Leute sehr gut drüber.
Ich finde, es ist eine ganz hervorragende Serie. Ich möchte mir aber nicht zumuten, irgendwie beurteilen zu können, wie nah die jetzt wirklich an der Realität dran ist.
Ja.
Auch wenn vieles, was du gerade erzählt hast, was du in dieser Doku gesehen hast, tatsächlich da auch so gezeigt wird.
Ja.
Aber natürlich weißt du dann trotzdem nicht, wie nah es im Endeffekt dann wirklich an der Realität war oder ob es basiert wahrscheinlich auf irgendeiner Geschichte, die dann irgendein Journalist drauf aufgeschrieben hat oder sowas. Ja. Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber genau, also vieles wurde ja dann durchaus aufgearbeitet. Aber es ist auf jeden Fall ein dunkles Kapitel aus mehrerlei Perspektive.
In diesem Jahr auch, die EU oder damals noch EG wird größer und die USA wird kleiner.
Ah was, die USA konnte kleiner werden? Das ist ja ein Ding.
Genau, Mikronesien hat seine Unabhängigkeit von den USA erklärt.
Ja, das ist nicht viel kleiner geworden.
Das ist ja Mikronesien, ne? Genau. Tatsächlich, ich glaube, damit waren die USA auch fein. Ich weiß nicht, wie es Mikronesien jetzt heute geht.
Ja, die haben ein bisschen andere Probleme mittlerweile, weil das ist einer der Länder oder der Orte auf der Welt ist, die mit dem Klimawandel stark zu tun haben werden, was Wasserspiegel angeht. Also,
ne?
Also das ist durchaus ein Thema und ich glaube, die haben auch zu denen gehört jetzt auf der Weltklimakonferenz, die ja Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, in der letzten Woche zu Ende gegangen ist. Über das Ergebnis mag man diskutieren, aber es soll ja jetzt dieser Entschädigungsfonds eingerichtet werden. Das wird wohl auch noch eine Weile dauern, aber das sind dann genau diese Länder, die davon profitieren sollen und die werden vermutlich zumindest ein bisschen gefeiert haben.
Ja, was aber auch nicht so richtig hilft, wenn deine Heimat einfach weg ist.
Ne? Nee, aber dann kannst du vielleicht noch irgendwie gegenarbeiten oder hast dann Möglichkeiten, da vielleicht noch technisch irgendwie was zu machen. Wenn du dann ein bisschen Kohle hast, dann kannst du zumindest irgendwie versuchen, da was zu tun. Keine Ahnung, was da, I don't know.
Das wäre total toll. Also die EG, hatte ich dir eben gesagt, ist größer geworden. Tatsächlich sind zwei Länder eingestiegen in die EG oder heute EU, die man eigentlich schon immer irgendwie als Gründungsmitglieder abgespeichert hat, aber sie sind tatsächlich erst zu diesem späten Zeitpunkt, nämlich 1986, eingestiegen, nämlich Portugal und Spanien.
Ah was, okay.
Ja.
Das heißt, bis 86 hast du noch Passkontrollen gehabt. Das wahrscheinlich sogar noch länger. EG war ja vor allen Dingen eine Handelsgemeinschaft, ne? Also
nee, aber Schengen war 1985. Das heißt, wir hatten tatsächlich ein Jahr nach Schengen. Dementsprechend hatten wir jetzt 86 zum ersten Mal Reisefreiheit nach Portugal und Spanien.
Ja, also Schengen-Abkommen ist das, dem wir zu verdanken haben, dass wir nur noch unseren Personalausweis brauchen quasi in diesem ganzen Gebiet und mittlerweile ja immer mal wieder, aber meistens eigentlich nicht kontrolliert werden.
Genau, ja. Bin ich übrigens noch nie. Ich bin noch nie an der Grenze kontrolliert worden, also innerhalb der EU.
Und da muss man sich auch immer mal wieder kurz vergegenwärtigen, was das eigentlich für ein Luxus ist. Ne? Das ist, dass wir uns auf diesem Kontinent zu großen Teilen einfach bewegen können, wohin wir wollen, ohne dass es jemanden interessiert. Also das ist wirklich, also EU-Bashing ist ja immer mal wieder irgendwie in und bestimmt ist, was so die Verwaltung angeht, jetzt nicht alles total super und auch was die Kraft dieses Parlaments und der Kommission angeht. Aber was durch dieses System erreicht wurde, das ist, also das kann man eigentlich nicht zu niedrig einschätzen.
Ja, genau. Also wirklich an Freiheitserrungenschaften, ja, das ist wirklich der Hammer.
Ja.
Kurze politische Randnotiz. Clint Eastwood ist Bürgermeister von Carmel, Kalifornien geworden.
Ernsthaft? Geil.
Mir war gar nicht, also jetzt, nicht jetzt, sondern 1986. Ne?
Schon klar. Mir war gar nicht bewusst, dass der mehr politisch aktiv gewesen ist.
Ja, ich weiß auch nicht, wofür er sich so eingesetzt hat. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen.
Nee, ich glaube auch, dass das, also so, ich habe dunkel im Hinterkopf, dass er irgendwie der Waffenlobby nahesteht. Aber gefährliches Halbwissen verbessert mich, wenn, aber ich könnte mir vorstellen, dass er eher konservativ unterwegs gewesen ist.
Wir hatten noch so ein paar Raumfahrtdinge, die 86 auch noch relativ präsent war.
Space Shuttle, ne?
Ja, Voyager 2 hat erstmal großartige Fotos vom Uranus gemacht. Dieses ist da gerade vorbeigeflogen.
Ja.
Das heißt, sie konnte da noch ganz gute Fotos machen. Mittlerweile sind die Fotos ja, glaube ich, ein bisschen gegrisselt, ne? Weil sie mittlerweile von sehr, sehr weit weg irgendwie funkt, wenn da überhaupt mal was durchkommt.
Ja, die ist noch unterwegs. Ich glaube, die haben mittlerweile alles abgeschaltet, weil die ja gar nicht so lange unterwegs sein sollte. Ne? Also die bei weitem nicht. Und
ist draußen, ne?
Die ist draußen, genau. Genau, ist draußen. Und sie funkt immer noch Sachen zurück. Also das waren ja Geschwistersonden quasi, die unterwegs gewesen sind. Und es ist, ich meine mich erinnern zu können, dass es zuletzt ein Problem gegeben hat, also dass die nur noch so ein bisschen Kauderwelsch zurückgefunkt hat und man noch nicht so ganz genau weiß, warum man das gerade nicht mehr entziffern kann, also was sie da gerade so sendet, aber sie sendet noch und hat unser Sonnensystem verlassen. Das ist schon ganz schnell abgeschaltet.
Stell dir mal vor, ja. wie gruselig das wäre, wenn sie jetzt einfach nur Help schicken würde. So.
Oder Hello.
Hello.
Ja. Ja? Ja, und dann also stellt sich raus, dass es jemand zur Kommunikation genutzt hat, dieses Ding.
Oh. Und es heißt jetzt Vija. Andere Errungenschaft, das erste Modul der Raumstation Mir wird in die Umlaufbahn geschossen im 1986.
Ja.
Die Mir, die glaube ich mittlerweile gezielt also die ist, hat sich mittlerweile, glaube ich, verglüht, verbrannt.
Ne? Ja.
Verglüht, ne? Ja. Genau, so nennt man das, ja.
Meine ich auch, mich zu erinnern.
Genau. Und du hattest eben Space Shuttle erwähnt. Ja, Space Shuttle, da hatten wir ja in einer der früheren Folgen schon drüber gesprochen, die Challenger-Katastrophe,
ja.
Der ja auch dieser Film gewidmet ist, die ist im frühen Jahr 1986 passiert und danach war ja erstmal Schluss mit den Space Shuttles für eine Zeit lang.
Ja, genau, für eine Zeit lang, aber dann, es ging ja noch sehr lange weiter, ne? Also das Space Shuttle ist, glaube ich, zuletzt 2012 oder 11 oder sowas geflogen, also noch relativ lange, nachdem es dann eben nochmal zu einer Katastrophe gekommen ist. Diesmal beim Wiedereintritt bei der Challenger ist es ja, sie ist ja beim Start quasi auseinandergefallen.
Genau. Was mich total gewundert hat, als ich das mal so ein bisschen mehr ergoogelt hatte, was da so passiert ist. Im Jahr 1986 hat die DENIC erstmalig den Datensatz .de in der IANA-Datenbank angelegt.
Was ist denn die IANA? Also DENIC ist ja der Registrar der deutschen Endung DE, ne? Aber was ist genau. Das andere?
Ja, die IANA-Datenbank ist ganz spannend. Also die IANA, also IANA, ist eine der ältesten Institutionen im Internet und die gehört zur ICANN, also I-I-C-A-N-N.
Kenn ich.
Und kurz gesagt sorgt die ICANN dafür, dass jedes einzelne Gerät, das sich im Internet befindet, einen einmaligen Namen und eine einmalige Adresse hat.
Ja.
So. Und die IANA-Datenbank sorgt dann eben dafür, dass du alle möglichen Domains quasi an bestimmten Stellen ablegen kannst. Und das wird verwaltet von dieser ICANN. Das heißt auch, dass die ICANN bestimmt, wer welche Top-Level-Domain verwalten darf.
Ja.
Das ist ja auch meistens unproblematisch. Aber was ist eigentlich bei Ländern, in denen die politischen Verhältnisse nicht klar sind? Also, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, wir haben ja eine Non-Profit-Organisation, die ICANN, die aber auf amerikanischem Boden sitzt, und deren meistes Server in den USA sitzt.
Ja.
Und die verwalten alle Adressen des gesamten Internets.
Ja.
So richtig unproblematisch ist das ehrlich gesagt nicht. Und das ist bis heute so.
Ja, aber ich glaube, die können jetzt, also das, die haben ja jetzt nicht quasi einen Switch, wo alle Adressen gespeichert sind. Also es gibt ja dann halt auch diese quasi die Adressbücher des Internets, wo diese ganzen Adressen drinstehen und zu IPs zugeordnet werden. Und die sind ja redundant im System vorhanden. Ne? Also es ist so die Frage, ob die da politisch irgendwas anrichten können, weil sie irgendwem sagen, du kannst diese Domain nicht mehr verwalten oder wie auch immer, aber ich glaube,
das ist passiert tatsächlich.
Ah, okay, ja. Das ist natürlich eine schwierigere Kiste, ja.
In Deutschland ist es ja kein großes Problem. Die haben der DENIC quasi gesagt, so, ihr habt jetzt .de und dann, wenn ihr wollt, können wir das in die Datenbank legen. Und Denik hat 1986 schon gesagt, ja, mach das mal und wir gucken mal, was wir in Zukunft damit machen können. So, ich weiß nicht, wann die ersten Websites ins Netz gegangen sind.
Ja, das muss man ja auch dazu sagen, ne? Das war ja vor dem WWW, ne? Also genau, das heißt, ja. Es gab schon Internetadressen, bevor man überhaupt im Browser Internetadressen an, also es gab nicht mal einen Browser, ne? Das ist, glaube ich, alles 91 oder 92 gewesen, ja. Ne? Überhaupt mit Mosaik der erste Browser erfunden wurde, im CERN in der Schweiz, ne? Und vorher gab es schon Domains, das wusste ich nicht. Das finde ich ganz schön verrückt.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr crazy, dass das schon 86 passiert ist. Deswegen bin ich da so drüber gestolpert. Ja. Aber tatsächlich, also wenn man so ein bisschen auch mal über die ICANN nachliest, das ist schon ein bisschen kritisch, dass sie so eine Macht haben. Sie haben sie bis jetzt nicht so großartig falsch ausgenutzt, würde man vielleicht sagen. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel mal eine Zeit lang, in der die in Afghanistan nicht genau wussten, wer denn die Domains verwalten sollte, ne? Oder im Iran.
Ja.
Und dann durchaus auch mal gesagt haben, nee, solange stellen wir aber alle Domains still.
Ach krass, so. Okay. Mhm.
Und das kann diese Organisation machen. Sie ist zwar Non-Profit und sie ist irgendwie auch nicht weisungsbefugt gegenüber der amerikanischen Regierung, aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob das nicht nach dem Cloud Act auch
ja,
wieder nicht so ist, ja. Ne, hinfällig ist, genau, weil die haben ihre Server da in den USA.
Aber was können sie tun? Also ich meine, sie können halt verfügen, dass keine neuen Domains mehr rausgegeben werden, aber wie gesagt, sie können ja nichts sperren, ne? Also es gibt ja DNS-Server, die können ja nicht irgendwie eine Top-Level-Domain vom Netz nehmen. Ich glaube, das geht nicht.
Weiß ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das können. Weil du findest, unter allen Domains findest du den ICANN-Beitrag. Also, und wenn der nicht mehr da ist, ich glaube schon, dass das quasi so der Riesenknotenpunkt nur für Adressen ist. Nicht für Serverkapazität oder sowas, aber für Adressen.
Das kann uns gerne mal jemand erklären, weil ich, wie gesagt, ich glaube das nicht, weil das Internet ist ja extra sehr redundant aufgebaut, ne? Und es gibt ja DNS-Server und die DNS-Server gibt es ja in jeder Laterne und das sind ja im Prinzip die diese Adressbücher und also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie irgendwie sagen können, ihr könnt keine die Domains nicht mehr verwalten so und klärt das erstmal. Und was natürlich auch ein Problem ist, wenn, also, ne, also auch ein Problem ist zum Beispiel, gibt es ja bei einigen Top-Level-Domain-Verwaltern, die so Regulatorien, dass eine Domain alle, weiß ich, jedes Jahr zum Beispiel erneuert werden muss. Ja, das ja, machen viele ja, Provider ja. Automatisch, wenn du nicht gerade kündigst, ne? Aber wenn dann gerade keine Institution da ist, bei der du eine Domain verlängern kannst, dann weiß ich natürlich nicht, was damit passiert. Und wenn dann irgendwie nach einem Jahr alle Domains ins Leere laufen, weil keiner die Domains verlängert, das wäre natürlich schon ziemlich essig.
Lass uns mal zu Star Trek zurückkommen.
Ah, ich finde es ganz interessant hier.
Ja, es wird auch noch total interessant die ganze Zeit. Es gibt ein paar Leute, die geboren sind in diesem Jahr, die uns heute viel Spaß bereiten. Ethan Peck zum Beispiel ist da geboren.
Ach, guck mal.
Im Jahr 1986. Mhm. David Ageller, also der Book, also Ethan Peck ist der
Ethan Spock, Peck ist jünger als ich, der sieht doppelt so alt aus. Na, egal. Nein, das
sieht halt
nein.
Sehr weise aus. Ja. Ne? Und David Ageller, also der Book aus ja. Star Trek Discovery, Eugene Cordero, der Rutherford-Sprecher aus Lower Decks, Noel Wells, mhm. Die Tandy-Sprecherin aus Lower Decks, aber zum Beispiel auch Peyton List, das ist die Narissa aus Star Trek Picard, erster Staffel.
Ja.
So, die sind alle geboren. Tatsächlich ist auch jemand gestorben, den wir relativ gut kennen, nämlich Roger Carmel, das ist der Darsteller von Harry Mudd in der Originalserie.
Ah, okay.
Der ist 1986 verstorben. Mhm. Ja.
86, das Yin und Yang der Weltgeschichte.
Kann man quasi so sagen.
Vielleicht auch über jedes andere Jahr.
Wahrscheinlich auch, genau. Wenn du möchtest, gehen wir tatsächlich jetzt mal ein bisschen in die Handlung, ganz klein bisschen.
In dieses Jahr 1986, weil da landen wir ja jetzt, oder sind wir gelandet, wobei ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt gewesen, wo die Crew sich auch wirklich sicher ist, wo sie ist, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Nee, sie war noch nicht mal wach. Sie war noch nicht mal wach.
Genau, wir sind ausgestiegen mit den psychedelischen Köpfen, ne?
Genau, dann sehen wir mal irgendwie so ein Schilf und im Hintergrund hören wir ein Geräusch von einem Raumschiff, das landet. Also zumindest könnte man es so sehen.
Ja, aber diese Szene finde ich tatsächlich, weil ich finde, das ist so eine Szene, die ich total mit diesem Film in Erinnerung bringe. Ne? Also dieses Schilf und ich vielleicht weiß ich auch in irgendeinem Trailer drin. Aber dann gibt es ja einen Schnitt und wir sind wieder im Weltraum. So, wo ich, hä? Also das Schilf war ja offensichtlich noch Teil dieses Psychotrips.
Genau. Punkt. So war's.
Strange. Also ich finde, das fährtet einen auf eine falsche Fährte.
Vielleicht ist da irgendwo auch der Koala gewesen, ne, in diesem
Desaster rum. Ja, den hat man gehört. Der hat sich einmal umgedreht.
Kirk wacht also auf jeden Fall als erstes auf und seine erste Sorge gilt Mr. Sulu. Er sagt immer wieder seinen Namen. Mr. Sulu, Mr. Sulu, Mr. Sulu.
Ja, weil er wissen will, was Phase ist.
Mal. Ja. Ich find's irgendwie süß. Weil vor allen Dingen, es wurde ja immer so ein bisschen zwischen George Takei und William Shatner wurde ja immer so ein bisschen Beef inszeniert.
Ja.
Was beide im Prinzip irgendwann auch mal so ein bisschen ins Reich der Fabel verwiesen haben. Es gab da andere Leute, die Shatner deutlicher kritisiert haben. George Takei war da immer eigentlich relativ zurückhaltend. Und ich finde es hier irgendwie schön. Das ist so.
Also du hast da irgendwie gefühlt, dass er sich sorgt um Sulu. Ja, ich hatte eher so das Gefühl, er will jetzt halt einfach wissen, was los ist. Also ich meine, er will von seinem Steuermann wissen, was er sieht quasi.
Vielleicht war auch ein bisschen der Wunschvater meines Gedankens.
Ja, vielleicht. So. Aber es ist ein schöner Gedanke. Es ist
okay. Aber Sulu erwacht dann auch und mit ihm dann auch Spock, Uhura und der Rest der Brückenbesatzung. Und tatsächlich, es hat geklappt. Message ist, die Bremsdüsen haben gezündet und wenn man sich den Schadstoffgehalt in der Atmosphäre anschaut, ja, das ist die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ziemlich präzise, sagt Spock das dann. Ne? Also er ist sich sehr sicher, dass das die zweite Hälfte ist. Also man kann das am Schadstofflevel offensichtlich ablesen.
Ja, und das hat mich auch mehr interessiert, ob man das tatsächlich tun kann.
Ja.
Und tatsächlich kann man von dem Schadstoffgehalt der Atmosphäre relativ gut auf die Zeit schließen, in der sich die Erde gerade befindet.
Aber was?
Also, die Geschichte der Luftverschmutzung
ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das ist wirklich gut.
Ein Gedanke.
Das ist auch vor allen Dingen der Tiefpunkt der Fernsehwerbung, glaube ich. Aber naja, gut. Ja.
Also, Luftverschmutzung gibt es tatsächlich, seit die Menschen die Fähigkeit entwickelt haben, Feuer zu machen. Da haben sie angefangen, die Luft in ihren Höhlen zu verpesten.
Ja.
Und es wurde erstmal immer schlimmer. Irgendwann haben die Menschen nämlich gelernt, Metalle zu verarbeiten, wodurch zum Beispiel Blei- und Kupferemissionen freigesetzt wurden, die man bis heute im Prinzip im Eis in Grönland zum Beispiel messen kann.
Krass.
So. Dann kam der Bergbau, dessen Luftverschmutzung schon ab dem späten Mittelalter tatsächlich messbar war, und ganz neue Dimensionen dann durch die industrielle Revolution.
Natürlich, ja.
Kohle wird zum wichtigsten Brennstoff, und das Mutterland der Dampfmaschine ist auch das Mutterland des Smogs, nämlich England.
So. Mhm.
Weißt du eigentlich, was Smog heißt? Das habe ich gelernt heute bei der Vorbereitung.
Es ist eine Abkürzung, ja?
Es ist ein Kunstwort.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
Es ist so simpel. Es ist ein Kunstwort aus Smoke und Fog. Rauch und Nebel.
Ah, wie geil.
Habe ich heute gelernt. So.
Aber es ist eine tolle Erkenntnis. Und so einfach. Toll.
Ja, ja.
Total einfach. Alle was mit nach Hause nehmen, können wir eigentlich Schluss machen hier.
So, eigentlich genau. Ja. Also, dauert nicht mehr lange. So. Um die Jahrtausendwende konnte man, Jahrhundertwende wollte ich sagen, um die Jahrhundertwende konnte man teilweise in London so wenig sehen, dass Menschen in die Themse gefallen sind.
Also tatsächlich. Wir reden von dem letzten, also von der vorletzten Jahrhundertswende, also 19. Genau. Jahrhundert, ja.
Genau, Berichte so von 1905 sagen das zum Beispiel. Also wirklich, es war so wenig zu sehen, dass Menschen in die Themse gefallen sind, weil sie sie nicht mehr gesehen konnten.
Und das ist nicht irgendwie so der normale Nebel, den man halt irgendwie hat, wenn man Sherlock Holmes guckt oder sowas, sondern das war schon eine Spur mehr, ja.
Genau. Und erst im 20. Jahrhundert wurde es dann besser. Teilweise durch Umweltschutzmaßnahmen wie den Clean Air Act, die haben wir, glaube ich, in der letzten Folge mal erwähnt.
Ja, ne? Da wurde Reagan zum Umweltkanzler, wie heißt das in den USA, Präsident, ja.
Ja, irgendwie so. Zu Reagan später mehr, möchte ich sagen.
Sehr wohl.
Aber größtenteils tatsächlich nicht durch irgendwelche Umweltschutzmaßnahmen, sondern dadurch, dass Öl und Gas die Kohle mehr oder weniger abgelöst haben.
Mhm.
Heißt weniger, also nicht gar keine, aber weniger Schadstoffe. Vor allen Dingen aber kein Rauchen, kein Ruß so mit Öl und Gas. Ne?
Ist ja gut, dass wir dann jetzt wieder Kohle verbrennen, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Bis 2005 sank der Rauchgehalt der Londoner Luft tatsächlich um 98%. Okay. 98%.
So. Das ist geil. Okay, ja. Mhm.
Das heißt aber auch, dass sich 1986 sehr wohl relativ deutlich von später oder früher abgrenzen lässt, wenn man nur den Schadstoffgehalt der Atmosphäre betrachtet.
Absolut. Also das heißt, es ist besser als früher, aber immer noch schlechter als da, wo die vermutlich herkommen.
Genau. Und dementsprechend, ich finde das eigentlich eine relativ schöne Bemerkung dann, ne, dass man anhand des Schadstoffgehalts der Atmosphäre auf die genaue Zeit schließen kann. Das wird zumindest tatsächlich ab der industriellen Revolution relativ gut gehen.
Was natürlich auch so ein bisschen gedroppt wird, glaube ich, eben wegen dieses Clean Air Acts und wegen der Umweltbewegung, über die wir ja schon gesprochen haben in den USA, die ja dann das erste Mal irgendwie Fahrt aufnimmt oder die es ja überhaupt zum allerersten Mal gibt. Ne? Also das passt natürlich auch gut rein in dieses Gefühl.
Ja, klar. Vor allen Dingen hatten wir in einem der letzten Casts gehört, ja, dass Leonard Nimoy sich auch sehr, sehr stark für die ganzen Themen irgendwie interessiert hat, beziehungsweise sich darüber informiert hat und das sicherlich auch irgendwie berücksichtigt hat. Also dann final am Drehbuch gearbeitet hat, zusammen mit Harve Bennett, nachdem er es von den beiden anderen geklaut hatte. So.
Bösartige Unterstellungen, ja.
Das mit dem Schadstoffgehalt der Atmosphäre war aber nicht die letzte schlaue Bemerkung von Spock. Der erinnert Kirk dann nämlich daran,
ja,
dass sie möglicherweise bereits für die Ortungsgeräte Erde für diese Zeit sichtbar sind.
Ja.
Ist klar, das musste ich auch gar nicht überprüfen, denn die Erde war raumfahrtfähig tatsächlich und warum sollen sie das dann nicht sehen?
Ja, also da konnten wir ja schon auch wirklich weiter ins All hinein schauen, ne? Und das, ich meine, so ein Bird of Prey, das ist wahrscheinlich schon ein doch eher größerer Gegenstand, der irgendwem auffallen wird, so nah an der Erde, ja.
Tatsächlich, genau. Also befiehlt Kirk, das Tarngerät der Bounty zu aktivieren. Die Bounty überquert dann die Lichtschattengrenze in die Nacht und Spock kommt an der Westküste Nordamerikas an, zumindest seine Sicht quasi.
Ja.
Und dort hört Uhura Walgesänge. Und sie ist verwirrt. Weil sie sagt, naja, die kommen halt direkt aus San Francisco.
Wie kann das sein? Ja.
Übrigens eine nachträgliche Kritik, die mir aufgefallen ist.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass das hier viel mehr Sinn ergibt, dass Uhura hier Walgesänge mit ihren ganzen technischen Möglichkeiten hört,
ja,
als wenn wir vorher die Sonde hören, wie sie aus dem All heraus mit den Walen Kontakt aufnimmt. Also Uhura hat ja Geräte, mit denen sie Schall hörbar machen kann.
Ja.
Aber als die Sonde ankommt, hören wir das Ganze ohne Geräte im Vakuum im All.
Ach so, stimmt, ja. Ja, ja, ja.
Das ergibt mal wieder nicht so richtig Sinn, oder?
Nee, eigentlich nicht. Aber also ich meine, sie hätten es ja lösen können, indem Uhura einen Satz gesagt hätte. Hört mal, hier ist ein komisches Geräusch, klack.
Ja gut, aber das war ja noch nicht Uhura da. Wir haben ja quasi die Sonde von alleine gesehen.
So. Ja, ja, klar. Ja, ja.
Ist aber ehrlicherweise einer der größten physikalischen Fehler, der immer wieder in Star Trek wiederholt wird. Ne? Also klar, der Weltraum ist nicht leise, ne? Aber wir hören aus nächster Nähe ständig Schall im Vakuum. Das ergibt so keinen Sinn irgendwie. Ja. So, ne? Wenn wir irgendwelche Geräte hätten, mit denen wir das dann die ganze Zeit hörbar machen können, okay, aber so weiß ich nicht.
Ja, ist halt für einen Film ein bisschen schwer darzustellen am Ende, ne? Also sie wollten ja irgendwie was zeigen.
Ja, aber ich betone da immer wieder, Battlestar Galactica hat das eigentlich auch ganz gut hinbekommen, ne? Da sind die immer total leise, diese Raumschiffe, die da rumfliegen.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich meine, sie wollten ja dieses Bild haben, weil du hast ja gerade zu Recht daran erinnert, dass wir die Sonne ja am Anfang alleine sehen, ne? Sie wollten halt dieses Bild haben, dieser Sonne, die irgendwie ein komisches Geräusch macht, so.
Ja, aber sie kann es ja auch erst machen, wenn sie im Orbit der Erde ist.
Aber dann
gehen sie auf die Erde und hören es da.
Aber es ist weniger bedrohlich.
Hm. Ja, dann mach ein bisschen Musik.
Nein, das ist da gibt's doch bestimmt schon was.
Ja, komm,
einfach in der Hollywood Music Database. Nimmst halt irgendwas.
So, genau in dem Moment ruft jetzt Scotty aus dem Maschinenraum, der will Kirk sofort sehen.
Hm.
So. Wir haben nämlich ein Problem. Die Zeitreise hat die klingonischen Dilithiumkristalle geleert, sie dekristallisieren.
Schwierig, ja. Sie wird auch sehr schön dargestellt durch so eine flackernde Glühbirne in diesen Kristallen.
Also jetzt an dieser Stelle muss ich sagen, das war jetzt so endgültig Quatsch. Erinnerst du dich noch bitte, als sie losgeflogen sind, da als sie auf Vulkan saßen da mit der Bounty und sowas?
Ja.
Da hat Scotty noch gesagt, dass er den Dilithium-Resequenzierer in etwas nicht so Archaisches umbauen möchte.
Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. So.
Und jetzt dekristallisiert die Dilithium-Kristalle und es ist ein Riesenproblem. Und Scotty sagt dann sogar, ja, selbst im 23. Jahrhundert haben wir noch keine Rekristallisation erfunden. Wir haben es vor zwei Folgen schon gesagt, ein Resequenzierer eines Kristalls ist ein Rekristallisator.
Ja, vielleicht kann er sich einfach nicht mehr daran erinnern, dass er das erfunden hat.
Beziehungsweise die Klingonen es erfunden haben und er gesagt hat, das ist mir zu archaisch, ich will das weghaben.
So. Ach so, ja stimmt, ja, so rum war es ja, genau.
Also wenn du Technobabble machst, ja, dann solltest du schon ein bisschen drauf achten, was du da erzählst, habe ich das Gefühl.
Ja, eine gewisse Konsistenz wäre schon nicht schlecht. Ja, du hast recht, das ist natürlich irgendwie Quatsch.
Und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass im heutigen Kanon Mehani Ikahali Kapo den Rekristallisator erfunden hat, und zwar 10 Jahre vor Kirk. Aber gut, anderes Thema.
Anderes Thema.
Ah, ja. So, Scotty warnt jetzt, wenn das so weitergeht, dann sind sie in 24 Stunden sichtbar und nicht nur das, sie liegen dann auch tot im Wasser. Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie dann tot im Wasser liegen, aber
ja,
sie...
Es ist eine Redewendung, es ist eine englische Redewendung.
Dead
in the sea. Ja.
Ah, ja. Okay, aber ich hab mir die deutsche Tonspur angehört und habe gedacht, wie haben sie es denn übersetzt? Und dann sagt er, wir liegen dann tot im Wasser.
Ja, das gut, hätte man vielleicht.
Die haben es auch nicht gecheckt.
Nee, die haben es auch nicht gecheckt, genau. Ja. So. Ja, ist schön.
Jetzt ist es wieder Spock, der eine kluge Idee hat, ne? Und diese Idee ist literally der Bau eines Atomkraftwerks.
Also. Ja, das ist verbunden mit einer interessanten These, die er da raus hat, finde ich.
Sie wollen Atomreaktoren dazu nutzen, hochenergetische radioaktive Protonen zu sammeln und damit das Dilithium zu resequenzieren. Mhm. Jetzt habe ich nochmal einen kurzen Ausflug in Chemie gemacht und was das heißt.
Bevor du das machst und du uns das antust hier, ne, habe ich das richtig in Erinnerung, dass er an der Stelle sagt, die sind jetzt gerade an der Grenze, also es gibt noch so ein paar alte Kernsachen so, aber sie sind quasi an der Schwelle zu Fusionskraftwerken.
Sebastian, das kommt alles noch. Es wird jetzt ein etwas längerer Vlog.
Ja. Ich verstehe. Weil darüber habe ich mich tatsächlich gewundert, dass man 1986 davon ausgegangen ist, dass wir an der Schwelle zu Fusionskraftwerken stehen.
Ja, schon seit den 60ern, aber dazu mehr. Später.
Also jetzt. So.
Also später. Erstmal. Ja, Rekristallisation. Bitte. So. Ist grundsätzlich erstmal kein Problem.
Ja.
So. Erleben wir täglich, jetzt gerade wieder, wenn man nach draußen guckt. Ne? Wasser macht es in der Natur ständig von ganz allein. Wasser verliert Wärme, ne? Dann geht es irgendwie in Kontakt mit weiterer Materie und rekristallisiert sich. Das heißt, es formt sich um durch Kaltverfestigung. So, mhm. Es bildet Kristalle, zum Beispiel an Bäumen. So, ne? Destilliertes Wasser im sonstigen Vakuum oder sowas würde das nicht tun, aber in dem Moment, wo auch nur ein Keim da ist, fängt Wasser an, Kristalle zu bilden. Und selbst destilliertes Wasser würde wahrscheinlich bei minus 70 Grad oder sowas Kristalle bilden, whatever so. Mhm. Auf jeden Fall Kaltverfestigung ist eine Möglichkeit der Kristallisation.
Mhm.
So.
Muss ich was mitschreiben, oder?
Nee. Gut. Aber merkt ihr, Kristalle bilden sich, wenn kalt. Ja. Das ist die Kurzform.
Das schaffe ich. Alles klar.
Wo die Temperatur für die Rekristallisierung von Dilithium liegt, ist schwierig zu sagen. Warum?
Weil es Dilithium nicht gibt.
Richtig. Dilithium ist in der Star Trek Form zumindest fiktiv. Hm. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, Dilithium, ne, es gibt ja binäre beziehungsweise die Verbindungen in der Chemie. Ne? Also die heißt eigentlich nur, dass zwei Atome
Stoffes,
danke, eine molekulare Verbindung eingehen. Mhm. Also hier wären das dann zwei Lithiumatome. Ne?
Ja.
So. Lithium ist aber ein Metall.
Warum eigentlich nicht Bi dann? Bi, egal.
Weil das, keine Ahnung, in der Chemie mit Di ausgedrückt wird. Weiß ich nicht.
Ja.
So, Lithium ist aber ein Metall.
Ja.
Und Metalle können zumindest in kristalliner Form keine zweiatomigen Moleküle bilden. Man könnte sich aber Dilithium als Gas vorstellen.
Mhm.
Also auch in Realität. So.
Ja, also es gibt ja also durchaus, ne? Quecksilber wird ja auch relativ schnell flüssig und gasförmig, ist ja auch ein Metall.
Ja, aber das ist ein Problem. Denn Wasser kristallisiert ja schon ab 0 Grad, ne? Hat man gesagt.
Ja.
Wenn es irgendwelche Partikel gibt, an denen sich es neu orten kann, ansonsten minus 70 Grad, aber ist egal. So. Lithium kristallisiert aber ab minus 195 Grad.
Das ist kalt.
Das ist sehr kalt. Also das sind irgendwie 78 Kelvin oder sowas.
Mhm.
Und das ist viel zu kalt, als dass Lithiumatome sich vorher überhaupt zu Dilithium verbinden könnten, was, wie gesagt, derzeit nur gasförmig vorstellbar ist. Gasförmig wäre Lithium aber nur, wenn es sehr, 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 sehr heiß ist. So,
ne? Ja.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Dilithium wäre nur möglich, wenn Lithium sehr, sehr heiß ist. Kristalle bildet Lithium aber erst ab minus 195 Grad. Das heißt das Gegenteil.
Mhm.
Also ich habe Chemie immer gehasst und auch nie verstanden. Aber jetzt hätte ich wirklich viel mehr Bock, mal mit einem Chemiker über Star Trek zu reden. Leider sind die meisten wissenschaftlichen Bücher über Star Trek immer von Physikern.
Ja, die haben ja keine Ahnung von Chemie, wie wir wissen.
Das heißt, um jetzt mal das klar zu machen, ja, also die Lithium-Resequenzierung ist so durch normale Bedingungen nicht vorstellbar.
Rekristallisierung.
Genau, Rekristallisierung. Was habe ich gesagt?
Sequenzierung.
Was dasselbe ist.
Ah.
Resequenzierung, Rekristallisierung, selbe.
Okay.
So. Ich würde hier jetzt also einen Chemiker fragen, ob durch Radioaktivität es eventuell möglich wäre, Rekristallisation auf einer höheren Temperatur hinzubekommen. Denn im Endeffekt geht es ja darum, dass sich die Materie umformen muss.
Mhm. So.
Und das geht zum Beispiel durch Kaltverfestigung, aber vielleicht geht es ja auch durch Radioaktivität, weil Radioaktivität ja dafür sorgt, dass sich Materie umformt. Also vielleicht stimmt das hier sogar. Vielleicht hat Spock hier wirklich einen Punkt, dass nämlich durch Radioaktivität eine Rekristallisation eines Metalls zum Beispiel möglich wäre auf einer viel höheren Temperatur.
Okay, also nach dem, was du erklärt hast, erscheint es mir irgendwie nicht logisch, aber
es ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht, also Radioaktivität kann auf jeden Fall ja Umformung von Materie bewirken.
Mhm.
Oder Mutation von Zellen oder Zellmutationen oder sowas.
Ja.
Also vielleicht kann Radioaktivität auch Rekristallisation von Metallen auf höherer Temperatur hinbekommen.
Also wir brauchen jemanden, der sich damit auskennt.
Ja, ein Chemiker halt.
Ja.
Das wär, also schreibt doch bitte mal, aber nur wenn ihr wirklich Chemiker seid.
Sonst nicht.
Sonst nicht, genau. Weil alles andere habe ich auch gerade schon gemacht, ne? Dieses Laien-Zeug hier. Wenn ihr Chemiker oder Chemikerin am besten noch seid, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare, ob Radioaktivität eventuell dazu geeignet wäre, die Lithiumkristalle zu bilden.
Ja. Ich bin gespannt. Aber es ist auf jeden Fall natürlich eine spannende Theorie, dass man ausgerechnet mit der Atomkraft, also auch jetzt so was die Message angeht, ne, dass man ausgerechnet, also man rettet die Wale mit Hilfe der Atomkraft, finde ich schon ganz interessant.
Ja, aber das hat auch ein bisschen was zu tun mit dieser Zeit. Ne? Also das ist ja auf jeden Fall jetzt der Plan und gut, dass es in den 80ern U-Boote mit Atomantrieb gab.
Ja, die gibt's ja immer noch.
Ja, das ist aber, ich finde, das ist eine Riesennummer. Also in den 50ern und 60ern war man total euphorisch, was die Atomkraft anging. So.
Aber zu Recht, also was heißt zu Recht, aber ich meine nachvollziehbar, weil es war ja eine wirkliche Revolution, ne? Also
ja.
Dass du ein quasi aus, das ist ja so ein bisschen wie das Perpetuum mobile, ne? Du hast ein aus sich, also sich selbst erzeugende Energiequelle, die ja schier unendlich ist, so, ne? Und ich kann schon verstehen, dass da alle total euphorisch gewesen sind. Du musst nichts verbrennen. Es entsteht kein Dreck, kein das ist eine genau. Total saubere, cleane Sache. Mal abgesehen von den Katastrophen, mal abgesehen von dem Atommüll, der uns ja jetzt gerade auch nochmal beschäftigt hat, ne, wo wir jetzt erfahren haben, dass es mit dem Endlager ja wahrscheinlich bis 2076 oder sowas nichts wird. Oder 86, ich weiß es gar nicht. 86 wäre doch ganz passend.
Aber man wusste halt immer schon, dass der Elektromotor im Prinzip die Lösung für alles ist. Und eine effektive Art und Weise, den Elektromotor anzutreiben, war halt zu diesem Zeitpunkt Atomkraft.
Absolut, so. Ja, ja, klar. Also es leuchtet ja auch total ein. Also wie geil wäre das, wenn das wirklich, also wenn es nicht diese Downsides hätte, also wenn es wirklich sauber betreibbar wäre, dann baust du jetzt in jedes Auto einfach so einen Mini-Reaktor ein, wie man es ja in U-Booten auch macht, ja?
So, ja? Und genau das war die Idee.
Ja.
Man hat sich in den 50ern und 60ern überlegt, was man alles mit einem Atom, beziehungsweise mit einem kleinen Kernreaktor antreiben konnte.
Ja.
Und die Idee war alles. Das heißt Autos, Flugzeuge, Raumschiffe. Und ohne Witz, vor allen Dingen Ford hat sehr, sehr stark an einem Atomauto gearbeitet.
Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Ich meine, das ist ja genau das Gleiche ist ja mit nach der Dampfmaschine passiert. So.
Und ja,
da
haben
die auch gesagt, so, ey, geile Technik, die bauen wir jetzt überall rein. Downsizing und los geht's.
Es gab eine Studie, den Ford Nucleon, kein Scheiß, Ford Nucleon von 1958. Das war ein E-Auto mit 8000 Kilometern Reichweite.
Wie geil.
Das Ding war mehr als 5 Meter lang und da war so ein handlicher kleiner Kernreaktor im Heck. So. Und dieses Modell steht immer noch im Henry Ford Museum in Dearborn, Michigan. Der Antrieb war auch komplett durchdacht. Also durch Uranspaltung sollte Wasserdampf erzeugt werden, der dann den Wagen antrieb. Und das war tatsächlich in Genf auf dem Autosalon 1958 war das nicht das einzige Auto mit Atomantrieb. Es gab noch den Studebaker Packard Astral und den Simca Fulgur. Der Simca Fulgur, der sollte sogar bei höheren Geschwindigkeiten die Vorderräder einziehen. Also auf Dauer dann mehr Rakete als Auto.
Geil. Ich guck mir diesen Ford gerade an, der sah ja auch mega
spacig
aus. Geil.
Ford hatte 1962 sogar noch ein zweites Modell mit Kernreaktor angedacht. Und da sogar mit Wortspiel, den Seattle Light 21. So. Satellite, Seattle, naja. Das Ding hatte 6 Räder, also hier mehr Panzer als Auto. Ford hat das dann tatsächlich dann doch irgendwann fallen lassen. Aber zumindest mehrere Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt, haben sie davon geträumt, doch bald ein Atomauto an den Start zu bringen.
So. Das ist schon geil. Kennst du diese, ich glaube, das ist hier unser Generation Gap, aber ich versuch's mal, kennst du die Thunderbirds? Das ist eine Puppenserie.
Da bin ich jetzt irgendwann drauf gestoßen. Hast du mir das nicht schon erzählt?
Das weiß ich
Folge
nicht.
Folge mal sowas, weiß ich nicht. Ja, erzähl mal, die Thunderbirds.
Die Thunderbirds, ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, wer das jemals, wo die herkommen, wer das produziert hat. Es ist halt quasi eine Marionettenserie, bei der du es aber gar nicht so richtig merkst, dass es um Marionetten geht. Also natürlich ist es offensichtlich eine Marionettenserie, weil Marionetten drin rumlaufen, aber es ist eine Science-Fiction-Serie und das sind halt irgendwie ein paar Brüder, die die Welt retten mit verschiedenen Vehikeln, ja, so großen, kleinen Raketen und allem möglichen Kram so, und die sind immer auf Einsätzen und lösen dann irgendwelche schwierigen Fälle, und ich fand das wahnsinnig faszinierend als kleiner Sebastian und hab das weggesuchtet, weil es irgendwie so cool war. Es war so mega cool. Es war so Science Fiction. Das war mein erster mind-blowing Science Fiction Kontakt. Und da haben die auch so ein Auto. Jetzt, wo du gerade diesen Seattle Light genannt hast, haben die auch so ein Auto, mit dem die da durch die Gegend fahren. Das auch, ich glaube, 2 Achsen vorne hatte. Das ist auch so eine Art Raketenauto. Und ich glaube, diese Serie war garantiert irgendwie auch aus den 60er oder 70ern. Also mindestens 70ern.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass du sagst, ja, das ist bestimmt der Generation Gap zwischen uns. Ja, genau, die ist von 65 bis 67, nee, 64 bis 66 gedreht worden.
Geil. Ja, also gut, dann war sie auch nicht mehr taufrisch, als ich sie gesehen habe offensichtlich, aber ich weiß auch gar nicht, wo die gelaufen ist. Ich weiß eigentlich relativ sicher, wo sie gelaufen sein muss, weil ich hatte nur das erste und zweite Programm, also müssen.
Auf der ARD.
Ja, siehste. Du weißt ja schon alles.
Das steht hier.
Sieh mal einer an. Also ich fand es wirklich faszinierend. Aber ich musste gerade daran denken, weil dieses Auto tatsächlich, was sie erfahren, halt auch zwei Achsen, ich glaube, vorne hat und auch wahnsinnige Fähigkeiten.
Mhm. Es ist, das ist halt Futurismus, ne? Das ist wirklich die Vorstellung, was wäre denn in Zukunft irgendwann mal möglich?
Lass uns da hier, wir haben doch in unserer 14. Folge darüber gesprochen, dass wir hier mal ein paar Rubriken wieder beleben sollten im nächsten Adventskalender, der ja bald ansteht. Hier Seitenblinken, Schulterblick oder wie auch immer das heißt, was wir noch einmal gemacht haben. Nee, zweimal haben wir es, glaube ich, gemacht. Wir wiederbeleben das und dann schauen wir uns mal eine Folge Thunderbirds an.
Ja, das machen wir gerne. Also ich hab da schon Bock drauf. Das sieht auch irgendwie alles gar nicht so unmodern aus, ehrlich gesagt, wenn ich mir das hier angucke mit diesen Puppen.
Ich finde, keine Ahnung, ich habe es vor sehr vielen Jahrzehnten das letzte Mal gesehen, aber ich hätte total Bock, das nochmal rein. Es kann auch verstörend sein, ich habe nach langer Zeit nochmal eine Folge Dr. Snuggles geguckt, und das war, also dass man das Kindern zeigt, ist grenzwertig.
Das ist halt ein Drogentrip. Also, aber wir gehen nochmal zurück. Also Atomautos, ne? Wenn wir das tatsächlich gehabt hätten, so rund um 1960, dann wäre das aus des Verbrenners auf jeden Fall schon Mitte der 60er gekommen, kann man schon sagen. Weil ich meine, die E-Autos, die wären den Verbrennern heillos überlegen gewesen.
Natürlich. Also auch diesen ganzen Motorgeschwindigkeitswahn und so ein Krams angeht, das hätte überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ne? Weiß ich nicht, 500 PS, who cares? Ich habe einen Atomreaktor im Kofferraum. So, ne? Genau.
Auf der anderen Seite will ich nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn eines dieser Autos einen Autounfall mit Heckschaden gehabt hätte.
Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, absolut, ja.
So, wo gibt's aber jetzt die meisten Kernreaktoren?
Frankreich. Nee, wahrscheinlich USA natürlich, die haben ja, über 60 oder was, ne?
Ja, also erstmal, wo gibt's die? Also natürlich in Atomkraftwerken.
Ach so, ja, das meinst du. Ich dachte, ja, naja. Wo sonst? Also ja, klar, in ein paar Flugzeugträgern und U-Booten.
Ich war ein bisschen schockiert von der Anzahl von Atomkraftwerken, die wir auf der Welt haben.
Ja.
Hast du eine Einschätzung?
Nee, ja, ich kann mir mal darüber nachdenken, ne? Also allein Frankreich hat ja wie viele? Also 40 oder sowas? 30? Nee. Also es sind ja irgendwie 19 oder sowas, sind doch gerade kaputt, oder? Es ist hier Zahlen-Bingo. Auf jeden Fall dreistellig, würde ich sagen. Mindestens dreistellig. Ja. Und ich würde sagen, irgendwo zwischen 150 und 200.
Ja, es gibt 440.
Ja, sage ich doch.
440 krass. Atomkraftwerke gerade.
Ja. Ja, gut, ich meine, wenn du die ganzen, ne, wenn die Sowjetunion / Russland so, ne, das sind
ja auch. Ja, Indien ist, glaube ich, da auch sehr, sehr groß am Start. Direkt danach, also das sind tatsächlich die häufigsten Kernreaktoren, direkt danach folgen die U-Boote.
Ja.
Wobei allerdings unklar ist, wie viele U-Boote es überhaupt noch gibt. 1986 müsste eine relative Hochzeit für Atom-U-Boote gewesen sein. Da könnten die USA und Russland bis zu 200 gehabt haben. Jetzt sind es offensichtlich viel weniger, aber unklar wie viele. 6 Atommächte haben wohl welche. Ne? Mhm. Die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien. Australien ist zwar keine Atommacht, soll aber von den USA wohl ein Atom-U-Boot zur Sicherung des Indo-Pazifik-Raums bekommen. Ist jetzt angedacht. Das heißt, die werden tatsächlich auch noch produziert. Außerdem gibt es, du hattest es eben gesagt, 11 Atomflugzeugträger.
Ja.
Weißt du, wer die hat?
Die USA.
Ja, 10 hat die USA.
Ja.
Und ein?
Großbritannien.
Nein, Frankreich. Charles de Gaulle.
Natürlich.
So. Natürlich. Ja. Und außerdem gibt es wohl ein paar Atomeisbrecher, die meisten sind stillgelegt. Ein einziges ist 2015 wieder in Betrieb genommen worden. Die Sevmorput. Ist auch gleichzeitig das letzte Atomfrachtschiff der Welt. Der Hype ist relativ vorbei, kann man sagen.
Ja, aus Gründen.
Sogar Deutschland hatte übrigens mal einen Atomfrachter, hätte ich auch nicht gedacht.
Okay. Ja,
die Otto Hahn von 1968 wurde aber schon 1979 zum Dieselfrachtschiff umgebaut.
Ja, und diese ganzen alten Atomdinger, die werden natürlich auch irgendwo inzwischen gelagert, ne?
Also wo sind die?
Genau. Ja, in Kastoren, irgendwo im Gorleben.
Sie mussten also jetzt Atom-U-Boote in den Blick nehmen, das sagt Spock ja auch sofort. Die häufigste Klasse ist die Los Angeles-Klasse. Mhm. Die wurde übrigens durch einen Film sehr bekannt. Kannst du dir vorstellen, welcher Film das war?
Das Boot.
Nein. Das war natürlich ein deutsches U-Boot und ich glaube auch kein Atom-U-Boot.
Jagd auf Roten Oktober.
Richtig, das war der Film, in dem die Los Angeles-Klasse vor allen Dingen bekannt wurde.
Sean Connery, und wer war denn nochmal der Gute?
Wer der Jack Ryan spielt?
Ja.
Ist das nicht Sean Connery, der Jack Ryan spielt?
Ist Sean Connery nicht der Bösewicht?
Oh, das weiß ich gerade nicht. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Müsste ich eigentlich nochmal machen. Der war ein sehr, sehr guter Film.
Ja, ich weiß ich auch nicht so genau.
Alec Baldwin spielt Jack Ryan.
Natürlich.
Ja. Und Sam Neill spielt Vasily Borodin. So. Aber, genau, diese Atom-U-Boote der Los Angeles-Klasse spielen bei Tom Clancy immer eine große Rolle.
Ja.
Und die gibt es auch noch. Man weiß aber übrigens nicht, wo die stationiert sind. Und es ist sogar im Gegenteil. Meistens scheinen die alle unterwegs zu sein. Also sowohl die der Los Angeles-Klasse als auch die Ohio-Klasse. Und die Ohio-Klasse ist in den letzten Tagen sehr, sehr wieder präsent gewesen. Denn die ist zweimal aufgetaucht. Und dieses Auftauchen ist schon ein diplomatischer Akt. So, das wusste ich auch nicht.
Also
die,
geil, ja.
die USA nutzt diese U-Boote zur Abschreckung.
Krass.
So. Und in dem Moment, wo die auftauchen, ist das quasi schon das Zeichen mit so benehmt euch mal, wir haben euch gesehen.
Ne? Wo tauchen sie denn auf gerade?
Ja, die USS West Virginia, die ist im Arabischen Meer aufgetaucht und die USS Rhode Island in Gibraltar.
Aha.
Beides sind Zweitschlag-U-Boote, das heißt, die tragen ballistisch nuklear bestückbare Raketen. Und das sind klare Drohungen gegenüber dem Iran und Russland.
Krass.
So, also im Arabischen Meer bezieht sich deutlich auf den Iran und Gibraltar bezieht sich deutlich auf Russland.
Klar.
So. Nach dem Motto, reiß euch mal zusammen,
ja, wir sind da.
Wir sind da. Mhm. So, ne?
Oh, es ist alles so spooky.
Es ist total, ne? Auf jeden Fall.
Aber ich meine, das ist natürlich auch, ne, wenn du so ein Atom-U-Boot hast, dann kannst du halt auch einfach immer unter Wasser bleiben, ne? Also es gibt ja überhaupt keinen Grund, mal abgesehen von Lebensmitteln, aufzutauchen, so, ne?
Genau, ja. Ja, ich weiß nicht genau, was das psychisch mit der Besatzung macht, ehrlich gesagt, aber
das willst du eh nicht, also ich, keine Ahnung, du willst nicht auf, also nachdem ich das Boot gesehen habe, sowohl alt als auch neu, ich glaube, da willst du halt nicht, nee, willst du nicht, Punkt. Ich meine, es sind die natürlich eine Nummer größer. Ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen über irgendein U-Boot hier in Deutschland, wo, also das sah natürlich alles schon ein bisschen nicer aus. Also nice ist ein großes Wort für das, was man da, aber es ist natürlich was anderes als die Dinger, wo die im Zweiten Weltkrieg mit rumgefahren sind. Das hat ja wahrscheinlich auch andere Dimensionen, so ein Atom-U-Boot, ne?
Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch wirklich nicht, wie viele es noch gibt. Hm. Aber teilweise sind es ja immer noch dieselben, die da auch irgendwie seit den 70ern rumfliegen.
Ja, klar.
Rumfliegen vor allen Dingen, rumschwimmen, genau. So, wir kommen aber jetzt zu einer Sache, die du eben schon mal angedeutet hattest, ja. Nämlich Spock betont dann, dass die Kernreaktoren irgendwann durch Fusionsreaktoren abgelöst wurden. Und das ist auch so ein krasses Ding.
Ja.
Nee, wurden.
Also,
er guckt ja aus der Zukunft und weiß, dass das irgendwann abgelöst wurde.
Ja. So. Das ist ja der nächste große Menschheitstraum, ne?
Ja, und das ist jetzt seit über 60 Jahren, also seit den 60ern, träumt die Menschheit davon, dass Kernfusion unsere Energieprobleme löst. Und da hatte ich auch noch ein bisschen nachgelesen, wie da eigentlich gerade der Stand ist. Also, in Cadarache in Südfrankreich baut ein internationales Forschungsprojekt derzeit den einzigen Kandidaten für einen Fusionsreaktor mit positiver Energiebilanz, weil bis jetzt ist die Energiebilanz immer negativ. Du musst nämlich ziemlich viel Energie aufwenden, um das Ding überhaupt in Gang zu bringen.
Aber das bauen die jetzt auch schon seit was, 10 Jahren und es übersteigt sämtliche Kosten, die jeweils kalkuliert gewesen sind, oder?
Exakt. Dieser Bau wurde schon mehrfach verzögert. Man geht jetzt von der Fertigstellung nicht vor 2037 aus. Und das bringt wiederum neue Probleme. Man braucht nämlich für die Kernfusion, die da angedacht ist, unter anderem Tritium. Mhm. So, Tritium gibt es in der Natur ungefähr 3,5 Kilogramm.
Also, lass mich raten, man braucht mehr.
Naja, man braucht zumindest ein bisschen, also das mag auch schon für ein paar, also es mag auch schon für eine gewisse Zeit reichen, aber eigentlich hat man sich darauf verlassen, dass man Tritium woher bekommt?
Ja, aus Atomkraftwerken.
Richtig, als Abfallprodukt aus Reaktoren.
Ja.
So, da haben wir zurzeit insgesamt dann knapp 20 Kilogramm so auf der Erde. Das würde jetzt gerade mal ein bisschen reichen. Das Problem ist, Tritium hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren, dann zerfällt es. So. Und die Reaktoren, die Tritium als Abfallprodukt haben, die gibt es kaum noch. Da gibt es noch ein paar in Rumänien und Indien, aber die werden im Endeffekt jetzt alle weggeschafft, weil das sind halt alte Reaktoren. Die neuen Reaktoren haben Tritium nicht mehr als Abfallprodukt.
Das heißt auch, die Reaktoren, die in Frankreich alle rumstehen, die helfen da nicht, oder was?
Die helfen überhaupt nicht, nee. Es kann also durchaus sein, dass dieser Fusionsreaktor irgendwann fertig ist und man dann kaum noch Tritium hat, um ihn zu nutzen.
Das ist ja geil. Es ist so ein Schwachsinnsprojekt. Ich habe da irgendwann mal auch, weiß ich nicht, irgendwas in, das war glaube ich irgendwo in den Nachrichten oder was auch immer. Es ist ja auch so ein Riesenteil. Ne? Es ist unfassbar, was die da. Die bauen eine ganze Stadt. Ne? Das ist riesig.
Das ist unfassbar. Ja.
Aber gut.
Ja, um an Fusionsenergie zu glauben, braucht man auf jeden Fall ganz viel magisches Denken. Aber das können Politiker in Deutschland auf jeden Fall ziemlich gut. Wenn ich gerade so an die Wasserstoffdiskussion denke und sowas.
Oh ja, das ist ja, Gott sei Dank ist er wieder da, der Zauber Wasserstoff. Aber es ist halt so absurd, weil du halt mittlerweile wissen wir ja alle, wie einfach es wäre, wenn man dieses Geld, was man in solche Projekte reinsteckt, in neue erneuerbare Energien reinsteckt, die immer effizienter werden, die in der Effizienzkurve gerade nahezu hochschnellen, ja. Was du damit alles bauen könntest, wie viele verrückte Ideen man realisieren könnte mit dieser Kohle, ja, das ist, aber gut.
Du träumst einfach zu wenig, Sebastian.
Ich träume von so Geschichten wie, wir lösen das Problem des Stromtransportes und bauen unsere Wüsten voll mit Photovoltaik. Also das ist so.
Ja.
Ne?
Das sind aber viel zu wenig kreative Träume.
Total, also
an neue, neuartige Energien denken.
Ja, es wäre total langweilig, auf jeden Fall.
So. Ja. Von seinem Platz am Steuer der Bounty erkennt Sulu jetzt San Francisco und erzählt allen, dass er dort geboren wurde.
Mhm.
Das wird hiermit etabliert, dass Sulu da geboren worden ist. Laut Star Trek Chronology übrigens im Jahr 2237. Das heißt erstens, dass er im Film hier 48 oder 49 ist. Mhm. Und zweitens, dass er in fast 250 Jahren geboren wird. Von diesem Film aus. So, also von 2000, von hier.
Ja.
1986 heißt es. Ja. Heißt es, ja.
Ja. Und es sieht noch ungefähr so ähnlich aus, sagt Scotty dann, glaube ich, ne?
Ja. So, San Francisco wird hier zum ersten Mal besucht in der Star Trek-Geschichte.
Ach.
Erinnerst du dich noch, wann es nochmal besucht werden sollte?
Du meinst also wirklich besucht?
Naja, in
also,
Zeitreisen, ne?
In Zeit, also in Zeitreisen, in das alte, weil San Francisco sehen wir ja doch alle Nase lang dann, später.
Genau, aber das per Zeitreise.
War DS9 diese Doppelfolge nicht auch in San Francisco?
Genau, das war Past Tense.
So heißt sie, ja. Wo waren wir denn noch in also offensichtlich waren wir ja noch mehrfach in San Francisco, wenn du mich so fragst.
Ja, noch zweimal sonst.
War Picard? Nee, Picard war in Los Angeles, oder?
Nee, Picard Staffel 2 war auch in San Francisco.
Ach so, oder? Ja, stimmt, sonst hätte der Gag ja auch nicht funktioniert. Ja, richtig, ja. Also noch eins.
Mhm. Mhm. Eine, die noch nachher nochmal ganz kurz wichtig sein wird, weil es dann später nochmal einen Deep Cut produziert, nämlich Times Arrow.
Haben wir auch schon besprochen. Ach so, ja. Hm? Ist auch in Los Angeles, ja.
Nee, auch in San Francisco.
Ja, San Francisco, meine Herren, ja. Es ist also schwierig, diese beiden Städte auseinanderzuhalten. Eine ist cool, das andere ist Film. So.
Ja, genau. McCoy sagt nochmal, ja, sieht gar nicht so viel anders aus als in unserer Zeit. Und dann weist Kirk Sulu an, das Schiff im Golden Gate Park abzusetzen. Mhm. Warst du schon mal in San Francisco eigentlich?
Nee, ich war noch nie in den USA tatsächlich.
Warst du noch nie in den USA?
Nee, du schon?
Ja, ich war mit 12 war ich an der Ostküste.
Ah.
Aber das sehe ich auch noch nicht als erwachsener Mensch. Mhm. Müssen wir doch eigentlich zu zweiter Mal irgendwann.
Absolut. Ja, ne, hier Las Vegas, Comic-Con oder. Ne.
Ja, Comic-Con, zu irgendeiner Comic-Con.
Ja.
So. Das werden wir irgendwann mal machen. Dafür sollten wir aber ein bisschen mehr Zeit einplanen, tatsächlich irgendwie.
Also du meinst mehr als ein Wochenende.
Ja.
Ich habe gehört, dass es nicht mehr so ganz on vogue ist, für ein Wochenende nach Las Vegas oder nach San Francisco zu fliegen.
Richtig, genau. Also was ich nicht wusste, ist, dass der Golden Gate Park einer der größten innerstädtischen Parks der Welt ist.
Wir können ja dann mit einem Atom-U-Boot fahren, weil das hätte eine viel bessere CO2-Bilanz, wenn es nicht kaputt geht.
Wenn nicht, ja. Vielleicht will ich aber nicht mit einem Atom-U-Boot fahren, obwohl, das wäre schon ein ziemliches Abenteuer.
Das stimmt alles.
Der Golden Gate Park ist größer als der Central Park in New York.
Mhm, und der ist riesig.
Ja. Also irgendwie 5 Kilometer lang, 800 Meter breit, also riesiger Park.
Was man da alles bauen könnte.
Genug Platz, ja, könnte man auch im Tempelhofer Feld. Genug Platz auf jeden Fall, um ein Raumschiff zu landen. So, ne?
Ja.
So, dieser Golden Gate Park. Und sehr nah dran an allem. So.
Mhm.
Dazu später mehr.
Ja.
So, dann teilt Kirk erstmal alle in Teams ein. Ne? Wir haben Team 1, das sind Uhura und Chekov, die sollen sich um das Atomreaktorenproblem kümmern. Oder wie Kirk es nennt, das Uraniumproblem. Mhm. Er hat sich da schon festgelegt, auf welches Mittel es gehen soll. Es geht um Uranium.
Er hatte wahrscheinlich noch ein Background-Gespräch mit Spock, was wir nicht gesehen haben.
Wahrscheinlich, genau. Team 2, McCoy, Sulu und Scott sollen ein riesiges Schwimmbecken in das Schiff bauen, damit man die Wale auch mit in die Zukunft nehmen kann. Natürlich. Findet McCoy super, super Job, ne? Also ich meine, ja, die anderen haben irgendwelche spannenden Jobs auf der Erde und die müssen ein Schwimmbecken bauen.
Yeah,
ne?
Ja.
Gott sei Dank müssen sie nachher dafür auch auf die Erde. Und Team 3, Spock und Kirk, wollen versuchen, die Wale zu finden, deren Gesang sie in San Francisco ja schon entdeckt haben.
Moment mal, Spock?
Spock.
Der ist doch ein Vulkanier.
Ja, erstmal fordert Kirk dann ja alle auf, sehr vorsichtig zu sein, da die meisten irdischen Bräuche die Zeitreisenden zweifellos überraschen werden.
Ja.
Kirk benutzt den Begriff Terra Incognita. Und ich finde, er betont den sehr, sehr deutlich. This is Terra Incognita. So.
Ja.
Deswegen habe ich diesen Begriff mal eingegeben. Kanntest du den?
Nee, tatsächlich. Also es klingt halt nice, aber...
Ja.
Die unsichtbare Erde, nein.
Nee, unbekanntes Land ist die direkte lateinische Übersetzung. Ist ein spannender Begriff, das ist nämlich das, was auf alten Seekarten stand, wenn man irgendwo noch nicht war.
Okay. Also,
Dann wurde ein Bereich auf diesen Seekarten immer weiß gedruckt, ne, und dann haben die da einfach Terra Incognita drüber geschrieben, weil sie wussten halt nicht, was da ist. So.
Und damit hat er ja schon fast den Titel des übernächsten Films gespoilt.
Ja, quasi, genau. Ja, im Prinzip hätte man auch den übernächsten Film Terra Incognita nennen können.
Witzig.
Oder auch Terra Australis. Aha. Das ist nämlich auch total spannend. Wenn dieses unbekannte Land nämlich im Süden war,
ja,
hat man das Terra Australis genannt. Und das heißt im Prinzip übersetzt einfach nur südliches Land. Jetzt wissen wir also auch, woher Australien seinen Namen hat.
Das ist ja witzig. Das südliche Land.
Ja. Aber das Spannendste an diesem Begriff Terra Incognita ist eigentlich, dass er heute nicht mehr verwendet wird.
Mhm.
Und ich finde, das sagt psychologisch wieder sehr, sehr viel über die Menschheit aus. Wir haben nämlich irgendwie das Gefühl, diese Hybris, dass wir die gesamte Erde kennen heute. So. Was nicht der Fall ist.
Natürlich kennen wir die ganze Erde.
Nee. Also selbst wenn man Hybris, ne? Auch du Hybris. Also selbst wenn man den Ozean mal außen vor lässt,
ja,
ne? Also wo wir wirklich extrem wenig darüber wissen.
Richtig, da wissen wir wirklich sehr wenig drüber. Also da sind wir ja auch einfach nur in einen Bruchteil bisher vorgedrungen, ja.
Es gibt auch tatsächlich noch unerforschte Erdteile, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber es ist so. Also,
das hätte ich auch nicht gedacht.
Landmasse unter dem Eis von Antarktis und Grönland, ne? Ja, haben wir noch nie irgendwie gesehen. Okay,
gut,
da ist aber auch halt Eis drüber.
Genau, die wollen wir eigentlich auch nicht sehen, aber die werden wir wahrscheinlich zu Gesicht bekommen in den nächsten Jahrzehnten.
Aber Aber spannenderweise gibt's auch offensichtlich bestimmte Bergregionen, beispielsweise in den Anden oder im Himalaya, die wir noch nie gesehen haben.
Das ist natürlich echt ganz spannend. Also es gibt noch wirklich Gebiete auf dieser Erde, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weißt du? Auf der ganzen Erde findest du Plastikmüll, aber es gibt noch Gebiete auf der Erde, wo noch kein Mensch gewesen ist.
Ja, das Spannende ist, dass es da eventuell sogar unentdeckte indigene Völker geben könnte.
Also was ich bisher wusste, ist, dass es indigene Völker auf dieser Welt gibt, die noch nicht wissen, dass wir da sind, möglicherweise. Mhm. Also dass die, was ich schon abgefahren genug finde, ja, also die, wo es geschafft wurde, dass die so entlegen sind, dass sie noch nichts vom Rest der Welt mitbekommen haben und wo der Rest der Welt auch beschlossen hat, dass sie nichts daran ändern wollen.
Genau, es gibt so isolierte Völker, aber es gibt so ein paar Regionen, in denen sogar nur isolierte Völker vermutet werden, aber man gar nicht weiß, ob da welche wohnen.
Stell es mal vor, das ist ja wirklich verrückt.
Es wurde mal, also bei ein paar wissen wir es halt, ne? Und
aber es gibt doch Google Earth. Also du musst doch mittlerweile per Satellit in jeden Winkel dieser Erde reinzoomen können, oder?
Ja, aber halt teilweise nicht nah genug, um irgendwie im bestimmten Urwaldgebieten zum Beispiel sehen zu können, ob da irgendwer wohnt. Urwald ist aber zum Beispiel so ein Stichwort. Es gibt eine westliche Region Brasiliens. Da wollte dann Brasilien wusste, dass da irgendein isoliertes Volk wohnt.
Ja.
Und Peru hat von der anderen Seite aus angefangen, den Wald zu roden.
Mhm. So.
Und dann hat Brasilien irgendwann, offensichtlich in einer Zeit, in der nicht Bolsonaro an der Macht war, Peru darauf hingewiesen, hey, da gibt's schützenswerte Völker, hört mal auf damit.
Ja.
So, ne? Wir sollten das nicht tun. So. Und Peru hat gesagt, ja, keine Ahnung, wissen wir aber nicht, weil gibt keine Beweise. Ne? Und man beweist das sehr, sehr ungern, weil in dem Moment, wo man irgendwie versucht, zum Beispiel ein Foto denen zu zeigen oder sowas, muss man dieses Foto machen und in dem Moment ist das quasi schon wieder eine halbe Interaktion mit diesem Volk und das möchte man ja eigentlich nicht, weil man möchte ja die quasi isoliert lassen, wenn sie isoliert sein wollen.
So. Was ist die Direktive?
Im Prinzip ja. Es ist im Prinzip eine oberste Direktive, die wir uns als Mehrheitsgesellschaft irgendwo gegeben haben. Und es gibt aber da tatsächlich ein paar Fotos, weil Brasilien Peru beweisen wollte, dass da Völker leben. Und das ist so spannend. Ohne Witz. Also das sind so ein paar Fotos. Ich glaube, Acre heißt diese Stadt, von der aus die da fotografiert worden sind. Beziehungsweise von der aus irgendwelche Drohnen losgeschickt worden sind. Ich weiß nicht genau. Und du siehst ein Foto, wo jemand mit einem Pfeil in Richtung der Kamera schießen möchte.
Krass.
Daneben steht so ein Kind.
Völlig abgefahren.
Super krass.
So, ja. Ne?
Aber das gibt es tatsächlich. Es gibt unterschiedliche Regionen, auch wie gesagt, vor allen Dingen in Bergregionen, bei denen man bis jetzt nicht weiß, ob da eventuell auch noch Menschen leben. Man hat es noch nicht mal kartografiert. Man weiß wirklich nicht, was in diesen Regionen ist.
Hätte ich nicht gedacht. Ja. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass es noch Winkel dieser Erde gibt, also der Landerde gibt, die nicht vollständig erforscht sind.
Ja. Terra Incognita Moderna.
Also sollten wir diesen Begriff nicht aus unserem Wortschatz streichen eigentlich.
Nee, eigentlich ist er relativ schön, vor allen Dingen, wenn Shatner ihn ausspricht.
Ja. Es ist so ein bisschen Anleihen an seine alten Tage, ne? Seine alten
Incognita.
Overacting-Tage.
So, nach der Warnung von Kirk schauen dann alle zu Spock und der reagiert erstmal gar nicht. Sebastian, wir haben letztens mal drüber gesprochen, was die witzigste Szene von Star Trek ist. Das hier ist zum Beispiel eine Szene, die mit einem wunderbaren Timing für mich so witzig ist, dass ich jetzt auch im Rewatch nochmal lachen musste.
So. Ja, die ist schon gut, die ist schon witzig, ja.
Ja, weil Kirk so sagt, ja, es ist eine ausgemachte Sache, dass keiner dieser Menschen jemals zuvor einen Außerirdischen gesehen hat.
Ja.
Woraufhin Spock ja diese seltsame Reaktion hat, dass er sich in den Schritt greift und ein Stück von seiner Robe abreißt und sich irgendwie ein Stirnband um seinen Kopf wickelt, sodass seine Augenbrauen und Ohren bedeckt sind und McCoy dabei ununterbrochen griemelt mit einem Timing. Das hat ja, diese Szene dauert ja auch einfach irgendwie 30 Sekunden.
Die dauert ewig, es ist echt so geil. Also mal abgesehen davon, dass sie dafür, dass sie ewig dauert, es viel zu einfach geht, dass er dieses wirklich sehr präzise gerissene Stück Stoff da aus seinem Umhang rausholt. Das ist natürlich völliger Quatsch, ne? Aber ja, sie dauert ewig. Aber er sieht hinterher doch einigermaßen zeitgeistig aus, finde ich.
Ja, also er sieht halt irgendwie wie so ein Krishna oder sowas, also irgendwie so ein Yoga-Typ oder sowas, weiß ich nicht.
Heißt, ja, so also ein bisschen noch so vielleicht so ein bisschen so ein Alt-Hippie oder so.
Also ja, finde, genau. Ja. Irgendwie irgendwo dran hängen geblieben und sowas.
Ja, genau. Ja. Also passt schon zu San Francisco irgendwie in den 80ern.
Auf jeden Fall, der fällt da überhaupt nicht auf.
Nee.
Ne? Ja, Kirk nennt die Kultur des späten 20. Jahrhunderts extrem primitiv und paranoid. Können wir das unterschreiben?
Primitiv, I don't know, irgendwie schon. Ja, das ist ja immer noch irgendwie so ein bisschen eine unserer herausragendsten Fähigkeiten. paranoid auf jeden Fall, oder? Also ich meine, also wenn du dir anschaust, ich meine in den 80ern ja vielleicht nochmal eine Nummer mehr zu spüren, in noch in der Endphase des Kalten Krieges quasi, oder den Ausläufern. Ja, aber wahrscheinlich hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert an unserer Paranoidität. Und ja, primitiv sind wir wahrscheinlich in den Augen der Menschen in 200 Jahren auch heute gewesen. Ja.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man im Kalten Krieg da noch so ein bisschen paranoider war, ne, wenn der Russe quasi hinter jeder Ecke gelauert hat oder wahrscheinlich auf der russischen Seite dann der Ami.
Ne, ja, irgendwie. Damals noch Sowjetunion, ne?
Ja, aber es war ja trotzdem der Russe, oder? Oder der Sowjet?
Ja, wahrscheinlich schon eher. Ich meine, das war ja doch eine ganze Menge andere Länder, die dann noch quasi mit einverleibt worden sind, ne?
Meinst du, da kommen wir wieder hin zu dieser
Paranoidität der,
ja, oder zu dieser, keine Ahnung,
Furcht vor dem Russen,
Argwohn gegenüber dem Russen.
Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil also Stand jetzt ist es halt ein durchgeknallter Regierungschef mit ein paar Idioten, die mitmachen. Ich habe so das, also ich weiß, war früher vermutlich auch viel auf der politischen Ebene, ne, aber ich habe sehr viele warme Gefühle für Russland und die russische Kultur und ich fände es sehr schade, wenn die durch Argwohn oder sowas irgendwann überlagert werden würden. Und ich hoffe deswegen, dass einfach nur dieser Typ einfach bald Geschichte ist. Vielleicht ja auch durch das russische Volk. You never know.
Es bleibt zu hoffen. Ja. So, letzte Vorbereitung. Chekov soll jedem einen Phaser und einen Kommunikator ausstellen. Mhm. Es wird Funkstille vereinbart, außer in Notfällen. Und jeder in Uniform soll sein Rangabzeichen entfernen.
Aber die Uniform lassen sie einfach mal an, ist ja auch scheißegal. Wir sind ja eh alle so rumgelaufen, wie sie wollten in den 80ern.
Offensichtlich. Ich finde, es ist ein sehr kurzes Briefing, aber es ist immer noch mehr, als später in Picard Staffel 2 passieren sollte. Ich habe mir es extra nochmal angeguckt. Da sagt Jurati nur, no phasers, no hospitals, no authorities, no security checkpoints.
Aber hält Picard nicht noch so eine Rede?
Nee. Das ist alles, was gesagt wird. Das ist von Jurati.
Geil. Okay, los geht's.
Los geht's. Die Bounty landet im Golden Gate Park und zerquetscht versehentlich einen Mülleimer sowie den umgebenden Boden. Und als sich die Luke öffnet, erschrecken sich zwei Müllmänner, die gerade eben den Mülleimer da ausleeren wollten, und flüchten.
Ja, oberste Direktive, ja. ist schon mal irgendwie schiefgelaufen, ne?
Hatte man ja, ich habe es aber gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
Aber die sehen ja, dass da Leute rauskommen, oder?
Ja, aber ich glaube, die Enterprise-Crew hat nicht mitbekommen, dass sie hier die oberste Direktive schon verletzt haben.
Hätte man nicht vorher scannen können, ob es da Lebensformen gibt, wo die da runtergehen?
Ja.
Ist auch egal. Ist auch egal. Wer glaubt schon, irgendwie drei dahergelaufenen.
Aber die kommen dann aus dem Licht, da sieht man ja nichts. Ne? Also wenn man aus dem Licht quasi in die Dunkelheit kommt, dann siehst du ja erstmal nichts.
Ne? Ja, das heißt,
der Müllwagen war schon weg und dann kommen sie da raus quasi.
Ja, ist schon richtig, aber keine Ahnung, man hätte ja vielleicht Vorsichtsmaßnahmen treffen können.
Das stimmt.
Wie dem auch sei. Es ist, ja, es hatte offensichtlich keine Spätfolgen.
Uhura gibt auf jeden Fall Kirk die Koordinaten der Wale, und der macht noch so einen Witz, so erinnert euch bitte alle, wo wir geparkt haben.
Sind die eigentlich, habe ich mich gefragt, sind die eigentlich später noch, bevor wir auf den Parkwitz rauskommen, noch diese Rampen runtergelaufen? Ich hatte das Gefühl, dass das da schon dem einen oder anderen ein bisschen Mühe bereitet hat, in einem etwas fortgeschrittenen Alter diese Rampe sicher runterzukommen.
Später? Was heißt später in den späteren Filmen, oder was?
Ja, ja, genau. Also, oder wird das, also ich meine, man steigt ja dann nicht mehr so oft aufs
Müssen wir mal
aufs
drauf Lord achten.
Praise, ne?
Aber ich dachte so, wenn wir in 37 Folgen Star Trek 5 besprechen.
Ja, das wissen wir, ja. Ich war auf jeden Fall ein bisschen froh, dass sie es alle heile runtergeschafft haben. Ja. Ja. Und erstaunlicherweise, da merkt man halt auch irgendwie, dass der Film halt aus den 80ern kommt. Die konnten sich ja nicht darüber, also die konnten sich ja nicht vorstellen, dass es Devices gibt, auf denen man auf einer Karte den Punkt markieren kann, wo man geparkt hat.
Ja, genau. Das war zu diesem Zeitpunkt, also sie sollten sich auf jeden Fall daran erinnern. Und Sebastian, damit sind wir endlich angekommen auf der Erde des 20. Jahrhunderts. Wir sind gelandet.
Wie können wir Schluss machen, oder? Das reicht mir. Also ich bin schon völlig überfordert. Ich weiß nicht, ob ich mit mehr klarkomme.
Ja, wir müssen noch ein paar Minuten machen wir noch.
Ach ja, es ist unfassbar. Wir sind da, die Zeitreise hat funktioniert. Jetzt sind wir endlich im Jahr 1986. Der Spaß kann beginnen, und der beginnt ja auch ziemlich schnell. Ne?
Ja, vor allen Dingen wurde der Film ab jetzt günstiger, weil jetzt sehr, sehr viel on location gedreht werden konnte. Ja. Und wir starten sofort auf einer großen Kreuzung. Und in dem Moment habe ich eine neue Leidenschaft entwickelt, Sebastian.
Oh Gott.
Ich habe versucht, per Street View diese Kreuzung zu finden.
Ah, oh Gott. Ja, ich hatte so eine Vorahnung.
Es war aber mit Google gar nicht mal so schwierig. Also sie stehen da vor Winchell's Donut House.
Ja.
Das ist heute eine Kette, die aber nicht mal an dieser Stelle ist. Mhm. Aber 1986 war sie exakt an dieser Stelle. Das Ding gab es wirklich da, wo gefilmt worden ist, nämlich Ecke Kearney Street, Columbus Avenue.
Wie hast du das rausgefunden, welche Ecke das ist? Wegen des Donuts-Ladens oder was?
Genau, Winchell's Donut House habe ich eingegeben. Heute ist da eine Filiale von Happy Donut.
Ansonsten, aber wenigstens ist das Thema gleich geblieben.
Das Thema ist vollständig gleich geblieben. Ansonsten kann man in Street View sehr, sehr viel wiedererkennen. Und da habe ich mich vollkommen drin verliebt. In Street View einfach weiterhin zu gucken, wo die da entlang gehen. So. Es ist wirklich grandios. Es macht so viel Spaß.
Aber also, das ist mal. Das ist halt schon auch das Geile, ne? Also ja, ich war noch nie in den USA und ich habe viele Teile dieser Welt noch nicht gesehen, aber diese Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, dass wir einfach irgendwie, ja, natürlich ist es was anderes, wenn du da durchläufst, aber du kannst ja einfach mal irgendwie eine Straße anschauen, die am anderen Ende der Welt ist. Das finde ich schon ganz schön verrückt.
Ich liebe, liebe, liebe Street View. Und das ist auch ein Ding, was ich in dieser Datenschutzdiskussion in Deutschland nie verstanden habe. Warum die Leute angefangen haben ihre Häuser so lange zu pixeln, bis Google gesagt hat, ey, dann lasst mich doch in Ruhe. Was sagt mich? So. Das habe ich wirklich nicht verstanden.
Ich habe es auch nicht so ganz gerafft. Also ich bin auch wirklich ein Freund von Datenschutz und don't spread your data einmal quer durch die Welt so. Ne? Also, aber das, ich finde, das ist auch wirklich eine Errungenschaft. Also das ist, ja, ich finde es oft, ne, dass man jetzt irgendwie nicht Menschen in irgendwelchen kompromittierenden Situationen zeigen sollte in diesem Dings, so be it. Aber da gibt's ja Möglichkeiten so. Aber auch, ne, wenn ich irgendwie Ich bin irgendwann vor ein paar Wochen mal durch, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, durch irgendeine asiatische Stadt gelaufen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte.
Ja.
Und ich finde es so krass, dass das einfach möglich ist. Du hörst irgendwo was in einem Radiobeitrag und denkst so, hä, keine Ahnung, ich nie gehört, wie Großstadt, kenne ich nicht. Gehst an den Rechner, guckst dir das an und kannst da durch die Straßen laufen. Ich finde es wirklich abgefahren.
Ja, also ich kann verstehen, wenn das Argument ist, ja, es ist aber Google und Google ist zu mächtig mit all ihren Daten und sowas, aber mir fehlt irgendwie die Fantasie. Natürlich, es wird wieder Gründe geben und ihr werdet sie mir wahrscheinlich in den Kommentaren aufzählen, aber das sind doch alles Daten, die ich jederzeit haben kann, wenn ich da einfach bin und da hingucke. So.
Ja.
Also es ist ja jetzt nichts irgendwie, was nicht sowieso schon im Prinzip verfügbar ist, wenn ich erstmal sehr, sehr viel CO2 raushaue, um da hinzukommen. So.
Ja, es ist halt kein Geheimnis, ne? Also, ja. Ne, wie gesagt, ne, wenn nicht gerade du irgendwie nackt in deinem Vorgarten stehst oder so, aber ja, ansonsten kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, wo du da jetzt irgendwie das riesige Problem sein sollte.
Ja. Keine Ahnung, ihr werdet es bestimmt schreiben in den Kommentaren. So, diese Ecke Kearney Street, Columbus Avenue, ist über eine Stunde Marsch. 3,8 Meilen, selbst von der Ecke des Parks.
Okay, alles klar. Das heißt, ja. Die haben da schon ordentlich was hinter sich gebracht.
Die sind ordentlich schon gelaufen.
Merkt man ihn gar nicht.
Sieht man nicht, nee. Ne? Nee. Aber ja. Und sie gehen auch jetzt wieder quasi zurück. Also sie gehen jetzt gerade von Nordosten in Richtung Südwesten über diese Kreuzung und eigentlich ist der Park im Südwesten.
Okay.
Also weiß nicht genau, warum sie diesen komischen Weg gehen. Aber hey, sie kennen sich auch gerade nicht.
Ja, eben. Und Google Maps gab es noch nicht.
Eben.
So. Dieser Podcast ist gesponsert von Google. Vielen Dank.
Werbung. Also sie haben auf jeden Fall Schwierigkeiten, sich anzupassen. Kirk wird fast angefahren, worauf er einen Streit mit dem Fahrer bekommt.
Was sagt er noch? Dump ass? Nee. Und dann sagt er...
Double dump ass yourself.
Ja. Er regt sich richtig auf, ne? Also das ist... Ja. Also er integriert sich gleich relativ gut in die primitive Spezies, fand ich.
Ja, das kann er auf jeden Fall.
Das kann er.
Kann man schon sagen.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann sehen wir eine Zeitung. Den San Francisco Register. So, und der ist quasi in so einem Zeitungsbox, kann man sich da für 25 Cent kaufen. Den San Francisco Register gibt's nicht. Ist eine fiktive Zeitung, aber wird offenbar in mehreren Serien als fiktionale Zeitung benutzt. Nicht nur in Star Trek, aber für Star Trek ist das eigentlich schon wieder ein Deep Cut, aber später. Weil da wird der San Francisco Register nämlich in Times Arrow in 1893 auch schon gezeigt.
Eine Traditionszeitung quasi, ja.
Genau, also in der Vergangenheit der Zukunft quasi.
Es ist komplex.
Vielleicht erinnerst du dich dann auch noch dran.
Ja.
Das war nämlich, Data hat da ein Foto von Guinan gefunden.
Ah, ja, richtig, ja klar. Das ist, glaube ich, im ersten Teil, ja, logischerweise.
Genau,
ja.
Deswegen werden sie überhaupt erst auf Vergangenheits-Guinan aufmerksam. So. Das finden sie im San Francisco Register. So.
Geil.
Das heißt, sie benutzen ihn später nochmal. Aber wie gesagt, er ist in mehreren Serien auch außerhalb von Star Trek benutzt worden. Das ist irgendwie scheinbar so ein, ich weiß nicht, ob es ein Running Gag ist oder ob die sich einfach überlegt haben, wir brauchen jetzt eine fiktive Zeitung in San Francisco. I don't know.
Es gibt ja so richtige Filmzeitungen, ne, die man sich quasi besorgen kann, wenn man eine Filmzeitung braucht, wo halt irgendein fiktiver Müll drin steht. So, ne?
Ja, ich meine, es gibt sogar in Modern Family irgendwann die Szene, wo Ed O'Neill eine Zeitung liest,
ja.
Ne, der ja der Vater in Modern Family ist. Und er hat genau dieselbe Zeitung schon in der Hand in
Schrecklich nette Familie. Familie. Natürlich.
Genau. Ja. Irgendwie. Ja, es ist ganz, ganz spannend, dass sie auch teilweise offensichtlich dieselben Props haben, irgendwie über 30 Jahre da. Weiß ich nicht.
Ja, why not?
So, die Hauptschlagzeile in dieser San Francisco Register Zeitung ist Nuclear Arms Talks Stalled. So, die Nuklearwaffengespräche sind also ins Stocken geraten.
Ja.
Und wie ein Untertitel sagt, damit ist das Genfer Abkommen in Zweifel gezogen.
Oha.
So. Das Geneva Summit. Ich habe erst gedacht, ja, Genfer Konvention wahrscheinlich, ne? Darum geht's ja wahrscheinlich, Völkerrecht irgendwie, ne? Es ist es aber nicht. Das war erstmal so eine Sackgasse, in die ich mich da gegoogelt habe. Also die Genfer Konvention kennen wir ja als Maßgabe, wie man Kriegsgefangene vor allen Dingen zu behandeln hat. Und das passt ja auch nicht so richtig zu Nuclear Arms Talks Stalled.
Ja, das stimmt, ja.
Das Geneva Summit, von dem hier geredet wird, bezieht sich auf zwei Gipfel, nämlich einen von 1955 und einen von 1985. Und da ging es um Atomwaffenpolitik. Und jetzt lassen wir mal dieses Abkommen von oder dieses Treffen von 1955 aus der Sicht gleiten. Wir reden von dem Treffen von 1985, denn das ist total spannend. Da gibt es auch historische Aufzeichnungen ohne Ende. Hier treffen sich in Genf nämlich vor allen Dingen zwei wichtige Personen. Könntest du dir vorstellen, wer das ist?
Wahrscheinlich der US-amerikanische Präsident, also Ronald Reagan.
Genau.
Und dann der, wie hieß denn damals der Führer der Sowjetunion, also wie ist denn der Titel quasi gewesen?
Der hieß Generalsekretär des Politbüros.
Ja, natürlich, klar, was auch sonst, genau. Und das war noch nicht Gorbatschow, ne? Der kam.
Doch,
das war schon
tatsächlich,
Gorbatschow.
Ah, okay. Tatsächlich ist im März neu gewählt worden, im März 1986 Michail Gorbatschow. So. Und das Treffen findet am 19. und 20. November 1985 statt, also ziemlich genau vor 37 Jahren, wenn wir heute am 22.11.22 aufnehmen.
In der Tat. Schöne Zahl übrigens, fällt mir gerade auf.
Ja,
22.11.22.
Ja, werden wir nie wieder haben. Ne?
Nee, so, das ist korrekt.
Genau. Also nie wieder werden wir, ah, das ist toll, es gibt wirklich nie wieder so ein Palindromzahl. 22.11.22, heißt das Palindromzahl? Ich glaube schon.
Ich weiß nicht genau. Quersumme.
Weil 33 kann es dann nicht mehr sein.
Nee.
44, nee. Werden wir nie wieder erleben. So ein Tag hier, wie heute.
Ja, der 22. 44, nee, so wird nichts. Nee.
Wer von euch hat geheiratet heute? So,
ja, also werden auf jeden Fall zurecht.
So, wie war die Situation bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Sowjets und den USA? Schlecht. Mhm. Die Sowjets haben sich auf einen Atomkrieg vorbereitet. Die haben Atomwaffen ohne Ende angehäuft unter der alten Führung. So, und Gorbatschow hat sich überlegt, ich will eine andere Strategie machen.
Mhm.
Auch zum Beispiel nach dem Vorbild der Ostpolitik von Willy Brandt.
Mhm.
Der hat sich nämlich überlegt, ich will diese Beziehungen irgendwie normalisieren. Warum? So. Weil er gesagt hat, es geht jetzt nicht nur noch um die Sicherheit meines Landes, sondern er wollte die Strategie der gemeinsamen Sicherheit prägen.
Mhm.
Weil Gorbatschow sich als erster, zumindest irgendwie öffentlich, darüber Gedanken gemacht hat, dass ein Atomkrieg mit den Mitteln, die beide Mächte mittlerweile angehäuft hatten, zur wechselseitigen Vernichtung führen würde.
Ja, und zur Zerstörung großen Teilen der Erde. So.
Ja, also, ne? Genau. Man könnte auch sogar sagen, zum Ende des menschlichen Lebens auf der Erde. Also das
ja, je nachdem, welche Ausmaße das angenommen hätte oder annehmen würde. Ich meine, so ganz raus sind wir aus der Nummer ja noch nicht. Aber genau. Also vor allen Dingen damals hätten, wenn die dann wirklich irgendwie alles irgendwie gegenseitig auf sich runtergeschossen hätten, was sie so hätten, dann wäre es, glaube ich, richtig blöd.
Genau. Also die haben aufgerüstet ohne Ende. Mhm. Beide Seiten so. Es ging jetzt aber nicht darum, dass die Sowjetunion Zugeständnisse machen wollte. Das war nicht der Plan. Was Gorbatschow jetzt wollte, war das niedrigmöglichste Gleichgewicht statt dem höchstmöglichen Gleichgewicht. Also, er wollte weiterhin Gleichgewicht, aber er wollte dann eben eine wechselseitige Abrüstung, die zu diesem niedrigmöglichsten Gleichgewicht führt.
Mhm.
Also am besten jegliche Massenvernichtungswaffen loswerden, vor allem nukleare.
Mhm.
So. Und das war natürlich ein Vorhaben, dass man erstmal irgendwie kommunizieren muss auf so einem politischen Parkett. Ne? Vor allen Dingen, wenn auf der anderen Seite Ronald Reagan sitzt, der halt nun auch kein Kind von Traurigkeit war.
Ja, richtig. Und es ist halt ein 180-Grad-Wechsel dieser Politik einfach, ne? Also das ist ja schon, also wenn da, also ich finde es immer noch bemerkenswert, dass jemand in der Sowjetunion dann hingegangen ist und an die Macht gekommen ist, der sagt so, ich will ein Gleichgewicht herstellen und ja, vielleicht geht's auch ohne Atomwaffen so. Also
ja,
in der
um
Zeit.
Das Gleichgewicht ging es ja immer.
Ja,
ne?
Ja, ja.
So, aber die Frage war eben, muss man dafür immer weiter hochrüsten?
Wenn die eine Seite hochrüstet, immer das Gleichgewicht, ging es nicht auch, also aus Sicht der Sowjetunion auch um den westlichen Feind irgendwann zu besiegen? Also ging es nicht auch darum, dieses System, von dem ja alle überzeugt gewesen sind, auf die ganze Welt zu verteilen?
Ah, das weiß ich. Ich weiß es nicht. Das kann man natürlich immer spekulieren. Die Frage, was kommuniziert wurde, ist immer, dass sich beide Seiten im Prinzip gegen die Bedrohung des anderen schützen mussten und deswegen haben sie immer quasi gegenseitig hochgerüstet.
Ja.
So. Das Glück war, und das ist ja offensichtlich das Glück immer wieder gewesen, dass Gorbatschow offensichtlich so ein Menschenfänger war. Weil in Genf haben die beiden dann schnell eine sehr, sehr enge Beziehung entwickelt, Gorbatschow und Reagan.
Ja.
So. Und sie haben dann auch teilweise echt debattiert, teilweise sogar relativ heftig gestritten. So. Ne?
Mhm.
Aber Gorbatschow hat auf Reagan einen so guten Eindruck hinterlassen, dass der nachher in einem, der hat irgendwie seinen Biografen oder sowas zitieren lassen, Gorbatschow hätte Wärme in seinem Gesicht und Stil, nicht die an Hass grenzende Kälte, die ich bei den meisten anderen hochrangigen sowjetischen Führern gesehen hatte, die ich bis dahin getroffen hatte.
Krass.
So. Und diese Haltung Gepaart mit dem gemeinsamen, letztendlich friedlichen Ziel der Reduzierung von Atomwaffen ermöglichte dann die Erstellung einer gemeinsamen Erklärung, in der die Unterstützung dieses Prinzips quasi zum Ausdruck gebracht wird. Also dieses Prinzips der gemeinsamen Abrüstung. Die beiden hatten quasi den Grundstein für die weitere Zusammenarbeit und Verhandlungen in den kommenden Jahren gelegt. So, diese Zeitung im San Francisco Register in Star Trek sagt jetzt, Nuclear Arms Talks stalled. So. Das heißt, in der fiktiven Star Trek-Welt liegen die Gespräche auf Eis. In Wirklichkeit haben sich Gorbatschow und Reagan schon ein Jahr später wieder in Reykjavik zu einem weiteren Gipfel getroffen und 87 direkt zum nächsten Gipfel in Washington.
Das heißt, die Star Trek-Historiker, Zukunftshistoriker quasi, haben da etwas falsch gelegen.
Sie waren pessimistischer.
Ja.
Und diese ganze Bromance zwischen Reagan und Gorbatschow hat dann im Endeffekt den Weg geebnet für die INF-Verträge von 1987 und die START-1-Verträge. Und das START steht für Strategic Offensive Arms Reductions. So. Das heißt, es ging darum, tatsächlich Rüstungsreduktion, ne, Rüstungsabbau und
Das ist ganz wild. Das Start-Abkommen, das ist ja schon durchaus auch ein Begriff, der heute immer mal wieder noch fällt. Also das scheint ja ein bisschen heute irgendwie eine Bedeutung zu haben.
Genau. Und es ging dann auch um die Beschränkung von Atomtests, die dann auch teilweise überhaupt nicht mehr gemacht wurden.
Ja. Verrückt. Da ist also Star Trek pessimistischer gewesen, ausnahmsweise mal, als die Gegenwart dann zeigen sollte.
Ja, ich hoffe ja, dass Star Trek grundsätzlich pessimistischer über unsere Zeit ist, als die Gegenwart uns zeigen wird. Ne, wir wären laut Star Trek an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg.
Ja, das stimmt.
Hoffen wir mal, dass das nicht passieren wird, sondern wir dann irgendwann in naher Zukunft vielleicht irgendwie wieder einen Durchbruch bekommen in Richtung friedlicherer Koexistenz.
Ja, fände ich auch gar nicht so schlecht. Vielleicht auch im Star-Trekkigen Vorbild, nach Star-Trekkigem Vorbild.
Ja. In dieser Zeitung haben wir sonst noch so ein paar nichtssagende Wirtschaftsmeldungen und eine Meldung über Waldbrände, bei denen Brandstiftung vermutet wird.
Ja.
So. Und vielleicht sollen wir es nicht mal dabei belassen.
Was? Ich dachte, wir gehen zumindest noch ein paar Meter den Bürgersteig runter oder so.
Nee.
Nee, 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 es ist vorbei, nee. Ist vorbei.
Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Denn jetzt bald geht Kirk eine Brille kaufen und
das. Verkaufen, Brille verkaufen.
Brille verkaufen, genau. Ja. Das müssen wir natürlich, also braucht ja Geld. Und das müssen wir. Das müssen wir natürlich in die nächste Folge ziehen. Ne? Das ist so ein schöner Cliffhanger. Ne? Was passiert denn? Was sagt das über unser Finanzsystem? Gibt es das Citation Institute eventuell in dieser Zeit überhaupt nicht? Oder wo liegt das überhaupt? Kann man das eventuell per Street View genau gucken, wo das liegt? Wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren.
Und wie in ist Star Trek McCoy 4, eigentlich, Folge 5. Ach Gott. Wie ist McCoy eigentlich an die Brille hinterhergekommen, die er dann Kirk schenkt?
Die hat er ja schon geschenkt.
Ja, die hat er ja schon geschenkt, sonst könnte er sie nicht verkaufen. Aber Kirk sagt ja dann hinterher sowas, wer sagt es denn? Wer ist denn? Spock sagt ja dann irgendwie, du kannst ja nicht die Brille von McCoy verkaufen, das war ein Geburtstagsgeschenk. Und dann sagt er, und es wird auch wieder eins sein.
So.
Sowas in der Richtung.
In der Zukunft.
In der Zukunft.
Weil sie sind ja in der Vergangenheit. Ja, das war, ich finde, das war wieder eine schöne Reise jetzt hier.
Es war eine schöne Reise. Eine Reise, die einfach nicht enden will. Es ist unfassbar. Jetzt sind wir 3 Minuten weitergekommen, aber immerhin.
Ja, aber ich meine, das wird beim nächsten Mal wird das alles wird ein bisschen schneller gehen alles.
Wir kommen ja irgendwann mal in die Handlung. Also irgendwann wird es bestimmt auch Handlung geben in diesem Film und die ist gar nicht so umfangreich eigentlich.
Ja, wir werden sehen. Also ich hab schon noch auf vieles da Bock, auch dem mal ein bisschen nachzugehen. Zum Beispiel transparentes Aluminium. Gibt's das eigentlich, Sebastian? Möchte ich dich jetzt fragen?
Transparentes Aluminium? Mhm. Ich würde sagen, nein.
Ja, wir werden es in der nächsten Folge erfahren.
Wenn ihr uns in der Zwischenzeit irgendwas sagen wollt zu dem, was wir heute gesagt haben, es gab ja den einen oder anderen Anknüpfungspunkt, dann tut das bitte in gewohnter Art und Weise.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und ich bin sehr gespannt, wann denn Teil 5 kommen wird von diesem nicht enden wollenden Film hier. Aber das werden wir sehen.
Wir werden sehen mit uns. Wir werden sehen und ihr werdet es hören.
Ja, weil es stehen ja auch große Dinge an demnächst. Es ist ja alles gar nicht mehr so lang, bis hier große Dinge passieren. Und ja, ich rede vom Adventskalender.
Und Paramount Plus.
Nein, natürlich, wer interessiert Paramount Plus? Der Adventskalender.
Und Paramount Plus.
Ach ja, Paramount Plus.
Vielleicht gibt es den Adventskalender dieses Jahr auch bei Paramount Plus. Wer weiß.
Wer weiß das schon. Ich nicht übrigens. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.